Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Herzlich willkommen zu Schwarz-Gelb Live. Hier ist die Lößnitz-Talschenke in Radebeul. Schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist Herbst geworden in Dresden, in Radebeul und Umgebung. Ja, manche lieben diese Jahreszeit, weil Ingwertee, Ikea-Kerzen und Kürbiscremesuppe Hochkonjunktur haben. Andere fremdeln so ein bisschen mit dem Herbst. Die Tage werden kürzer, die Tage werden stürmischer und die Stimmung wird auch so teilweise melancholischer. Mensch, da sind wir sofort bei Dynamo Dresden, oder? War das alles nur wie so ein vergänglicher wilder Sommerflirt mit den Siegen gegen Energie Cottbus oder bei 1860 München oder diesem furiosen tollen Auftritt im DFB-Pokal gegen den Zweitligaspitzenreiter Fortuna Düsseldorf?
Na, Fakt ist auf jeden Fall eins, das Aus im Sachsenpokal hat wahrscheinlich auch dem letzten Optimisten, zu dem ich mich manchmal gerne gezählt habe, Jens, du weißt es, so den Sand aus den Augen gestreut. Denn Fakt ist auch, aus den letzten 5 Spielen gab es lediglich einen Sieg und die Stimmung hat sich gedreht im Dynamoland. Aus Zuversicht und bisweilen ja auch schon Euphorie ist Angst geworden. Angst, dass sich dieser Frühjahrsblues wiederholen könnte. Dieses, naja, das nächste Spiel wird schon irgendwo wieder besser werden und am Ende steht man mit leeren Händen da. Das ist ein bisschen so die Ausgangslage und wir wollen heute diskutieren, wie Dynamo den Turnaround, die Wende zu wieder erfolgreichem Fußball schaffen kann.
Das versuchen wir mit dieser Runde. Er ist seit dem Sommer für den sportlichen Bereich bei Dynamo Dresden verantwortlich. Mit ihm soll Dynamo wieder in ruhigere und erfolgreiche Zeiten gehen. Profiteam-Transfers, sportliche Ausrichtung und Nachwuchs sind einiges seiner Themenfelder. Schönen guten Abend, Thomas Brendel.
Vielen Dank. Er ist Meister und Pokalsieger geworden, stand mit Dynamo auch im Europapokal-Halbfinale und ist jetzt seit einigen Jahren erfolgreich als Spielerberater tätig. Schön, dass er heute Abend bei uns in Radebeul ist. Herzlich willkommen, Frank Lieberam.
Hallo, guten Abend.
Er begleitet den Verein seit ganz, ganz vielen Jahren, hat die großen, die Glanzzeiten erlebt, genauso wie die eher dunkleren Momente, hat darüber Bücher geschrieben, Filme gemacht, zuletzt die sehr sehenswerte Doku Ich, Ede. Schönen guten Abend und danke fürs Kommen, Uwe Carter.
Hallo, Susan.
Uwe, wie hieß denn deine Deutschlehrerin in der Schule?
Ja, das ist die Frage, in welcher Klasse.
Ich gehe mal in den oberen Etagen, wir wollen schon jetzt was Gehaltvolleres. Also ich will jetzt kein
Abi.
Was? Abi, ja.
Kreusch.
Frau Kreusch.
Kreusch.
Frau Kreusch, und wenn die Frau Kreusch jetzt sagen würde, muss jetzt nicht gleich ein Kurzvortrag sein, aber ein Wortbeitrag zur aktuellen Situation, zur Verfassung von Dynamo Dresden. Was würdest du Frau Kreusch jetzt erklären und erzählen?
Puh, also die hat Ahnung vom Fußball.
Siehste?
Weil die war zusammen mit einem Oberligaspieler der BSG Chemie Leipzig. Also insofern haben wir uns schon immer auf einem gewissen Niveau bewegt. Ja, weiß ich nicht. Also ich könnte sie davon überzeugen, dass das im Herbst ja schon oft bei Dynamo so war. Also, dass man im Sommer, gehört das ja zu Dynamo Dresden, dass man traditionell schon aufgestiegen ist. Und dann, wenn der erste Herbststurm kommt, macht man sofort die Schotten dicht. Also insofern, ich warne erstmal vor Panik, auch wenn ich sagen muss, also die Mannschaft, die gegen Düsseldorf im Pokal weitergekommen ist und die Mannschaft, die in Chemnitz im Sachsenpokal rausgeflogen ist, man denkt, das eine hat mit dem anderen nichts irgendwo zu tun.
Mhm.
Das stimmt.
Frank, war das am Samstag in Chemnitz so der vorläufige Tiefpunkt?
Also wir haben alle diese Spiele erlebt und alle auch solche Ergebnisse eingefahren. Jeder, der über viele Jahre Fußball gespielt hat, kennt das. Der Gegner hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Das muss man dann auch mal anerkennen, die Chemnitzer. Das gab es schon immer und das wird es auch immer wieder geben. Ich würde das absolut nicht zu hoch hängen. Was mich etwas irritiert das ist die Art und Weise der Gegentore. Das erinnert mich an die letzten Jahre. Und ich glaube, wenn man im Fußball etwas Großes erreichen will, dann muss die Mannschaft das ganz schnell abstellen. Die ersten beiden Tore sind Standardtore. Das ist also nicht dieses typische Pokalspiel, wo der Favorit angreift und ausgekontert wird, sondern bei beiden Toren steht die Mannschaft mit 8 oder 9 Spielern im eigenen Strafraum.
Niemand steht eng am Mann, keiner blockt den Torschuss der Chemnitzer. Das darf einfach einer Mannschaft nicht passieren. Das ist im Beruf, Profifußball, ist das eine Basis, um überhaupt sein Geld mit Fußball zu verdienen. Und wenn die Mannschaft das nicht in der Lage ist, das abzustellen, dann wird es am Ende wieder nichts. Wir alle kennen diese Spiele, wenn die Saison nachher Richtung April vielleicht wieder geht, in den letzten beiden Jahren, wenn dann eine mentale Stärke auch gefordert ist, die baut sich immer zuallererst auf ein stabiles Abwehrverhalten auf. Wir haben es an den Aufsteigern gesehen, an Ulm, an Münster. Wir können noch ein bisschen weiter zurückgucken. Union Berlin, um auch mal ins ganz große Regal vielleicht auch zu greifen, wenn man bei der letzten Weltmeisterschaft Argentinien sieht. Wenn die nach einer Stunde 1-0 geführt haben, dann kannst du nach Hause fahren. Dann geht nichts mehr. Und Dynamo ist einfach in der Abwehr zu anfällig. Und wenn der Trainer hat es nach dem Spiel ja deutlich kritisiert, aber es hat mir ausgezeichnet gefallen, hat mehrere Punkte angesprochen. Ich glaube, dass das der Kern ist der Misserfolge der letzten Jahre. Und das muss die Mannschaft unbedingt abstellen.
Herr Brendel, wird viel diskutiert über das Spiel in Chemnitz. Das ist ja eben auch das letzte bisher gewesen. Wie würden Sie es bezeichnen? Unglückliches Ausscheiden? Ist es ein Ausrutscher gewesen oder war es am Ende nicht doch irgendwo eine Vollblamage? Wie ordnen Sie es ein?
Ja, Frank hat es ja eben auch schon gesagt. Ne? Wir haben alle schon diese Spiele mitgemacht. Die sollen nicht vorkommen, die kommen immer wieder vor. Ich glaube, Düsseldorf hat das gleiche bei uns erlebt, dass sie gegen unterklassigen Gegner ausgeschieden sind und haben sich danach auch gefragt, wie konnte das passieren? Das passiert immer wieder. Ich glaube, wir müssen nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen und ich bin natürlich auch weit weg, irgendwelche Untergangsszenarien hier darzustellen, sondern ich versuche das Ganze immer weiter positiv zu betrachten und ich sehe immer noch, dass wir in einem Prozess einfach sind. Wir haben einen sehr, sehr großen Umbruch gehabt. Ich bin seit Juni dabei und wir haben versucht, nach der letzten Saison auch eine Mannschaft zu formen und das ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Das muss man sagen, neues Trainerteam, viel zu implementieren. Das sollen jetzt auch keine Ausreden sein. Wir haben sehr, sehr gute Spiele schon erlebt. Wir haben aber auch schon Spiele erlebt, wo wir noch Luft nach oben haben. Und ich sehe das Trainerteam mit der Mannschaft die ganze Woche daran arbeiten, dass wir gerade diese Schwachpunkte auch einfach abstellen. Zum Schluss müssen wir einfach ehrlich auch dann sein nach den Spielen und sagen, das war schlecht, das war vielleicht auch gut, darauf können wir aufbauen. Gerade bei den Standardsituationen, defensiv, offensiv, da haben wir auf jeden Fall noch Möglichkeiten, uns zu verbessern. Und melancholisch ist okay, frostig soll es halt nicht werden, auch wenn es Richtung Winter geht. Aber wie gesagt, ich gehe sehr, sehr positiv an die Sache ran und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft und das Trainerteam die richtigen Dinge analysiert und dann einfach auch die richtigen Entscheidungen dann auch trifft.
Aber ich will aus Chemnitz jetzt tatsächlich keine Übermannschaft machen, Thomas. Die sind Tabellen 15. in der Regionalliga Nordost, hatten davor 2 Spiele gewonnen, bei denen fehlen 4 oder 5 Stammspieler, wichtige Stammspieler. Und die haben ja nun am Samstag auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Was sich alle fragen, warum reicht's aktuell nicht mal mehr für Chemnitz?
Ja, also wir haben, glaube ich, in der Vorbereitung schon mal in Chemnitz gespielt und haben dort auch eine Niederlage einstecken müssen. Ich glaube, dass Chemnitz echt einen guten Tag gehabt hat. Die haben wirklich alles abgerufen. Die haben uns das Leben schwer gemacht durch ihre Aggressivität, durch ihre Leidenschaft. Haben sie uns so ein bisschen auch den Schneid abgekauft. Das darf, wie gesagt, uns nicht passieren. Das ist klar. Wir gehen auch in dem Spiel 1-0 in Führung, sind eigentlich da auf einem guten Weg. Und jeder, der das 1-1 dann auch gesehen hat, wie das dann auch gefallen ist oder dann das halbe Eigentor mit Christoph da Ferner, wo er angeschossen worden ist. Ich habe es vor kurzem auch schon mal gesagt, der Aufwand, den wir betreiben, um Tore zu schießen, steht momentan in keinem Verhältnis zu dem, was der Gegner eigentlich machen muss, um uns gefährlich zu werden und daran müssen wir einfach arbeiten. Und ja, vielleicht ist Chemnitz keine Übermannschaft. Ja, an dem Tag waren sie richtig gut gewesen, das muss man auch anerkennen. Wir haben aber an dem Tag, muss man auch sagen, ich will mal sagen, eine A-Mannschaft auf dem Platz gehabt, eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, die in der Liga auch Punkte erzielen kann. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also es war jetzt keine B-Mannschaft von uns auf dem Platz, das müssen wir auch so klarstellen und trotzdem müssen wir es analysieren und wir sind jetzt weit weg davon, jetzt irgendwie auf die Mannschaft dermaßen draufzuhauen, weil Fakt ist, wir sind auf dem zweiten Platz, wir haben die nächste Pokalrunde erreicht und haben jetzt zu Hause gegen Rot-Weiß Essen am Sonntag die Möglichkeit, da einiges wieder wettzumachen.
Uwe, Thomas Brendel hat es gerade schon gesagt, man war mit der Führung, mit der 1-0-Führung eigentlich auf einem guten Weg. 1-0-Führung war zuletzt für Dynamo Dresden eine sichere Bank. 22 Mal hat man zuletzt, wenn man 1-0 geführt hat, nicht verloren, 20 Spiele davon sogar gewonnen. Letzte Mal, wo man nach einer 1-0-Führung verloren hat, ich wollte gar nicht mehr drüber reden, aber das muss es ja. Weißt du, wann es war? Mai 2023, die schwarze Nacht von Meppen. 1-0 geführt, Endergebnis, ich nenne es nicht, nee. Also da, gleich morgen wieder auf die Couch legen. Am Samstag hat nicht mal mehr die 1-0-Führung gereicht und der Mannschaft die entsprechende Sicherheit gegeben.
Naja, guck dir die Gegentore an. Ja. Also das sind quasi Geschenke, der Frank hat es gesagt. Und man fragt sich, wo kommt diese Generosität her? Also dass man dem Gegner solche Geschenke verteilen muss. Ich bin mir da nicht so richtig sicher. Ich frage mich, wer hätte denn nach dem Spiel als Spieler was gesagt, wenn der Kutschke an dem Tag Schnupfen gehabt hätte?
Da bin ich auch gespannt.
Das sind so für mich Sachen, wo jeder kennt Stefan Kutschke, der bringt es auf den Punkt. Aber gefühlt hat er das ja nicht zum ersten Mal gemacht, sondern zum
Wiederholten.
X-Mal.
Ja, er muss es aber.
Zum x-ten Mal. Und ich frage mich aber immer so ein bisschen, warum muss das immer Kutschke machen?
Es ist relativ einfach zu beantworten, weil jeder nach dem Spiel ihn einfach hören will, weil jeder auch genau weiß, dass Kutsche sehr emotional ist. Und ich glaube, die erste Anfrage nach so einem Spiel geht halt an Stefan Kutschke. Und man muss auch sagen, dass Kutsche sich davor dann auch nicht drückt. Ja? Also auch wenn es direkt nach dem Spiel war, ich habe es ja auch mitbekommen, es war, glaube ich, eine halbe Minute nach dem Spiel, wo Kutschke dann am Mikro stand. Und man hätte durchaus natürlich auch einen anderen Spieler nehmen können. Es hätten sich auch andere sicherlich bereit erklärt. Aber dann so, der Fokusspieler ist halt nun mal Stefan, der dann halt natürlich sehr emotional dann auch nach dem Spiel auch reagiert hat. Ja.
Ich will mich gar nicht an dem Fernsehinterview festhalten, aber wir haben ja noch eine Mixzone danach, wo die Printjournalisten nochmal die Möglichkeit haben, mit dem einen oder anderen Spieler zu reden. Da kam Stefan Kutschke, das gehört dann eben auch dazu, und sagte, naja, hier bin ich wieder, jemand anders will ja nicht. Und der zweite Spieler, der an dem Tag, glaube ich, zur Verfügung stand, war Daniel Mesenhöhler, was ich jetzt persönlich für eine unglückliche Wahl fand, aber sei dahingestellt. Von daher an dieser Führungsspieler-Diskussion ist ja ein Stück weit was dran.
Ja, also man muss das, glaube ich, mal ganz, ganz rational sehen. Es gibt viele, viele Leistungsträger im Fußball, die haben wir auch. Wir haben auch Leistungsträger, wir haben auch Stammspieler. Aber das sind nicht automatisch dann Führungsspieler. Also gerade Spieler, die vorne wegmarschieren, wenn es auf dem Feld mal nicht so ganz läuft, die sind auch heutzutage, muss man sagen, auch nicht mehr so ganz breit gesät. Also du hast viele Spieler, die ihre Leistung abrufen. Du hast immer wieder Spieler, die auch Leistungsträger sind. Aber Führungsspieler, da musst du einfach hineinwachsen. Du musst von deiner Mentalität auch anders sein. Es ist schwierig, sage ich mal, diese Führungsspieler selbst zu entwickeln, ja, aber auch schwierig, diese Führungsspieler überhaupt noch zu finden. Ja.
Frank, wie hast du es gesehen? Ich meine, Dynamo ging in Führung, Ausgleich fiel, dann war eine Verlängerung. Nun ist das eine alte Phrase, dass man den Schalter nicht so einfach umlegen kann und trotzdem hatte man ja dann irgendwie das Gefühl, jetzt geht's in die Verlängerung. Jetzt wird sich diese, denke ich, auf jeder Position individuell besser besetzte Mannschaft schon irgendwie durchsetzen. Das Gegenteil ist dann passiert. In der Verlängerung, fand ich, war Chemnitz dann irgendwo die bessere Mannschaft. Hat dir da auch ein Aufbäumen gefehlt, so ein Glaube, so ein Wille irgendwie, na, wir ziehen das jetzt schon und notfalls eben im Elfmeterschießen?
Na, ich möchte erst mal sagen, die Mannschaft hat jetzt in Chemnitz verloren, die Woche davor in Dortmund verloren, dann gab es das Unentschieden gegen Aachen, glaube ich, ne? Davor ein 3-0 in Ferl. Also ich sehe jetzt hier alles andere als eine Krise, das möchte ich mal ganz klar sagen. Es ist eine Ergebnisdelle. Ich möchte auch sehr gerne eine Lanze brechen zum Trainer. Es hat mir ausgezeichnet gefallen, wie er am Anfang der Saison agiert hat, wie er die Mannschaft eingestellt hat. Er hat die Tür aufgemacht für junge Spieler. Nicht, weil sie jung sind, sondern Toni Menzel, Ömi, weil sie Leistungen bringen. Weil sie nachgewiesen haben, dass sie mithelfen können beim Erreichen der Ziele. Er hat das auch mit dem Emotionsleader Stefan Kutschke in den richtigen Momenten vielleicht mal auf die Bank gesetzt, dann mit Meißner oder Ferner, die sicher im besseren Fußballalter sind, agiert. Ich war sehr angetan von dem Saisonstart, mit dem Höhepunkt natürlich dann auch mit dem Pokalspiel, und der Trainer hat das bis dahin herausragend gemacht. Ich finde auch ganz stark jetzt in der Kürze der Zeit, auch bei diesem heutigen Medienaufkommen, wir hatten im Vorfeld ja mit Uwe auch ein bisschen diskutiert darüber, mit dieser verrückten Medienlandschaft, die ja heute da ist. Er hat sofort Stellung bezogen, jetzt was diese Anfragen aus Bern anbetrifft. Und da möchte ich einfach mal sagen, das ist eine sehr gute Ausstrahlung, die er da hat, und jetzt wurde zweimal verloren. Das ist nicht schön, aber wie schon gesagt, wir haben auch solche Spiele verloren und dann gilt es jetzt darum, 2 Tage zu Hause zu bleiben und jetzt nach vorne zu gucken. Es ist keine Krise, aber jetzt kommen Spiele, wenn man die verliert, dann wird es eine Krise. Und jetzt muss der junge Trainer, der das bis jetzt hier hervorragend moderiert hat, nachweisen, dass er das managen kann. Und da bin ich auch sehr neugierig drauf.
Aber es ist natürlich interessant, weil du Düsseldorf jetzt gerade angesprochen hast, dieses Pokalspiel. Hat die Mannschaft da über dem Schnitt gespielt, hat natürlich das Level da auf ein sehr hohes Niveau gelegt und da sagen viele Fans, daran messen wir die Mannschaft jetzt auch. Ist die Mannschaft vielleicht gar nicht so gut, wie sie in dem Düsseldorf-Spiel gewesen ist, auf Strecke?
Doch, die Mannschaft ist gut und es ist ja auch immer wieder zu beobachten, dass höherklassige Mannschaften in der ersten Pokalrunde sich schwer tun. Sie haben meistens noch keinen Spielrhythmus. In diesem Bereich gibt es noch sehr späte Transfers auch. Sie sind noch nicht so eingespielt und trotzdem war die Leistung natürlich absolut top. Und deswegen macht mir das auch Mut zu sagen, sie müssen das Abwehrverhalten in den Griff kriegen. Ich muss auch nicht als Dynamo Dresden in einem Auswärtsspiel, wenn ich 1-0 führe, weiter 70% Ballbesitz haben. Das ist nicht nötig. Dann kann ich auch mal die Chemnitzer ein bisschen kommen lassen. Also das sind einfach Dinge, die Mannschaft schnell lernen muss und umsetzen muss. Aber am Anfang hervorragend, gegen Düsseldorf sehr gut, gegen eine Mannschaft, die noch nicht so im Rhythmus war. Und jetzt sind alle gefordert, zuallererst sicher der Trainer, diese Ergebnisdelle jetzt gut zu moderieren und da sofort wieder rauszukommen.
Herr Brendel, können wir das Thema Einstellung, Charakter, was Stefan Kutschke ein Stück weit auch aufgemacht hat, können wir das also abhaken, weil Sie sagen, das ist schon intakt und wie Frank jetzt eben auch sagte, gegen Essen kommt es jetzt darauf an, dass aus der Delle keine Krise wird.
Ja, also der Kern der Mannschaft ist absolut intakt. Wir haben eine sehr, sehr homogene Mannschaft. Ich glaube, das haben wir auch das ein oder andere Mal schon gezeigt bekommen. Und wir haben sehr, sehr gute Jungs drin, die auch mal Höhen und auch Tiefen haben. Ich glaube, das Umfeld von Dynamo oder auch Dynamo, jeder, der es mit Dynamo hält, möchte gerne mit jungen Spielern aufsteigen. Ich glaube, das wäre so die Idealvorstellung, die man hat. Ja, wir haben es geschafft oder das war auch unser Ziel von Anfang an, Talente, die wir haben, auch in die Mannschaft zu integrieren. Die Mannschaftskader etwas kleiner zu halten, dadurch einfach unseren Talenten, die wir haben, Vertrauen zu schenken und einfach auch Einsatzzeiten zu geben. Also Toni Menzel ist das beste Beispiel auch einfach. Ja, wenn man einem Spieler auch Vertrauen gibt, dann zahlt er das auch zurück. Spieler müssen sich das natürlich auch verdienen, ist klar. Ne? Und wir haben in dieser Saison jetzt mit Ömi, mit Paul Lehmann und mit Jakob Zickler auch schon Spieler gehabt aus dem Nachwuchsbereich, die wir auch schon mit Einsatzzeiten ausgestattet haben. Und so soll es eigentlich auch weitergehen. Und dieses eine gute Mischung, eine gute Kombi zu finden, einfach am Spieltag oder in der Trainingswoche, das ist halt unsere Aufgabe. Wer jetzt gedacht hat nach der letzten Saison, das geht jetzt nur noch alles steil nach oben, das wussten wir vorher. Wir sind sehr demütig an die Sache rangegangen und haben gesagt, nach unserer Vorbereitung, die auch sehr, sehr durchwachsen war, wir müssen mal schauen, dass wir gut in die Saison starten, dass wir generell einen guten Start haben, dass wir das ein bisschen ruhiger halten können alles und dann schauen, dass wir die Mannschaft Step für Step einfach weiterentwickeln. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich glaube, wir haben kein Spiel gehabt, wo wir jetzt unbedingt schlechter waren in der Liga. Das sind dann Situationen wie in Dortmund, der Weitschuss aus 25 Meter, der dann oben in den Giebel einschlägt und wir vorher unsere Chancen nicht genutzt haben. Ich nehme mal das Rostock-Spiel, wo wir in der ersten Halbzeit unglaublich überlegen waren, wo wir Chancen en masse gehabt haben, wo wir durchaus hätten 2 oder 3-0 führen müssen. Ja, es läuft nicht alles so, wie man sich das von vornherein vielleicht vorstellt, aber trotzdem ist da in die Mannschaft und das Trainerteam ein großes Vertrauen da.
Ich fand das am Samstag übrigens bemerkenswert, dass Thomas Stamm da als fünften Wechsel Tatsache Paul Lehmann bringt. Das finde ich jetzt mal von außen einen deutlichen Unterschied im Vergleich zum Beispiel zum Vorjahr. Ich glaube, Markus Anfang hätte Paul Lehmann da nicht gebracht. Er hätte sich irgendwas anderes überlegt. Wahrscheinlich hat er es bei 3 Wechseln belassen. Uwe, was mich aber interessieren würde, wir haben gerade über Talente gesprochen und auch über die gute Stimmung und über die guten Charaktere, die in der Mannschaft sind. Fehlt im Fußball in so einer Mannschaft und jetzt eben auch konkret bei Dynamo, fehlt da, ich sag's mal auf gut Deutsch, so ein bisschen ein Drecksack, der halt so ein bisschen bewusst auch für Reibung sorgt, der stachelt, der Trainer hat's ein paar Mal schon gesagt, wir gehen mit den Ergebnissen demütig um und wir sagen uns intern auch klar die Meinung, aber irgendwie, wenn man dann so eine Leistung einfach von der Einstellung halt in Chemnitz sieht, zweifelt man ja irgendwie ein bisschen dran.
Also Drecksack hat schon früher gefehlt. Ich Ede gucken, deswegen haben die Magdeburger, deine Magdeburger, Frank, den Europapokal gewonnen und Dresden nicht. Also insofern ist das kein neues Dresdner Thema. Ich muss mal noch kurz einflechten, weil wir gerade über den Toni Menzel gesprochen haben. Wann haben wir denn das letzte Mal einen 19-Jährigen gesehen, der mit so einem Selbstverständnis auf dem Rasen agiert, also vorne wie hinten, der Tore schießt, der Bälle von der Linie kratzt? Also ich habe mal so ein bisschen überlegt, der letzte 18-Jährige, der aber Umstände halber Kapitän wurde, war ein gewisser Mike Wagefeld. Das ist
Marvin Stefaniak,
hat aber nicht so viele Bälle von der Linie gekratzt.
Der hat andere Aufgaben.
Richtig, also aber Scorerwertung und so weiter,
ja, definitiv.
Keine Frage. Aber das macht doch einfach Spaß, dem Burschen zuzugucken. Und wenn ich sehe, wie rotzfrech, der hat Spaß daran, der schmeißt sich auch in jeden Zweikampf. Also das ist schon mal klasse, das ist keine Frage. Was mir im Grunde ein bisschen fehlt, ist genau das, was Thomas Brendel gerade sagt. Natürlich ist es schwer, Leute, Führungsspieler, die auch in gewisser Weise Lautsprecher sind, also die Leute auf dem Feld auch mal an die Hand nehmen. Du hast mit der Ferner, mit Hauptmann, tolle Fußballer, aber das sind keine Lautsprecher. Und ich sehe das Problem, Rostock ist angesprochen worden, wenn man die Probleme nicht in der letzten Reihe hätte, hätte man mit Rostock 1-0 Derby gewonnen, aus Ende. Und alles wäre gut gewesen und du hättest 7 Punkte in dieser englischen Woche gehabt. Und keiner würde darüber reden. Aus meiner Sicht ist Rostock so ein bisschen so ein Kickpunkt, weil man Rostock in der zweiten Halbzeit eingeladen hat, an dem Fußballspiel teilzunehmen. Und am Ende haben die das Gefühl gehabt, die haben das Spiel gewonnen. Ich weiß nicht so richtig, es ist ja auch ein Lernprozess. Thomas Stamm hat in der zweiten Mannschaft gearbeitet. Da wissen wir, dass das Grundinteresse an den Auftritten der zweiten Mannschaft, das hält sich in Grenzen, was ich damit sagen will. Auch für Thomas Stamm ist das ein Lernprozess. Klar. Vor 30.000 Derbys spielen, das hat er auch noch nicht gehabt. So, und insofern hat er gegen Cottbus schon bewiesen, dass er ein guter Trainer sein kann. Vielleicht muss er variabler mit dem Spielsystem umgehen. Also vielleicht muss man, der Gegner weiß, Ballbesitz, Fußball, wir stellen uns hinten rein, schön tief, warten auf die Chance, mit ein bisschen Glück ist der erste Ball drin. Das ist ja das Strickmuster, was allen sozusagen den Nackenschweiß runtertreibt ans Frühjahr. So, vielleicht muss man den Gegner auch mal überraschen mit anderen Spielsystemen, keine Ahnung.
Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Flexibilität in unserem Spiel auch haben. Natürlich ist es auch so, dass der Gegner sich immer mehr auf uns einstellt. Natürlich haben wir viele, viele Chancen, die wir liegen lassen. Ich glaube, wenn wir nur jede zweite gegen Rostock reingemacht hätten, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Aber Thomas ist da sehr, sehr flexibel im System, das muss man sagen. Und ob die Dreierkette oder ob dann die Fünferkette mit Ball, ohne Ball, ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und haben ja auch zum Schluss der Transferphase mit Philipp Heise noch einen über die linke Seite geholt, der das bis jetzt auch sehr, sehr gut gemacht hat. Haben aber auch natürlich im Vorfeld auch mit vielen Abgängen zu kämpfen gehabt und die wir natürlich auch erstmal ersetzen mussten, was nicht so ganz einfach war. Also es sind schon viele Problematiken einfach entstanden nach der letzten Saison, wo du natürlich erstmal so irgendwie bearbeiten musst und wo du abarbeiten musst. Und wie gesagt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, der Prozess ist natürlich auch noch nicht vorbei und trotzdem arbeiten jeden Tag die Leute hart daran, um diesen Trend, der jetzt momentan vielleicht auch bei jedem so im Kopf ist und sichtbar ist, dann auch wieder zu switchen. Ne?
Aber wie kommt dieser Trend zustande? Ist das ein schleichender Prozess? Gibt es dafür handfeste Gründe? Wir müssen ja nur mal drüber nachdenken. Vor 3-4 Wochen, selbst nach dem Rostock-Spiel, würde ich sagen, war die Welt noch perfekt in Ordnung. Da hat alles noch gestimmt. Da hat man von dieser Mannschaft geschwärmt. Da hat man sich geärgert, weil dieses Unentschieden gegen Rostock hat sich eher wie eine Niederlage angefühlt. Und trotzdem war das ja ein ordentlicher Auftritt. Wie kommt dann dieser Prozess der letzten Wochen zustande?
Es ist eine Mischung aus vielen. Ne? Wir haben natürlich die Situation, dass wir sehr, sehr einfache Gegentore bekommen, dass die Mannschaft natürlich dann nach vergebenen Großchancen dann vielleicht auch mal den Kopf unten hat, dass vielleicht das eine oder andere nicht so ganz passt auf dem Feld. Man kann es nicht immer ganz erklären. Also ich will jetzt auch nicht eine Krise bereden, weil so fühle ich mich eigentlich gar nicht. Also ich fühle mich nicht so, dass wir in der Krise sind. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Punkte weniger als im letzten Jahr zu der Zeit und sind eigentlich, wenn wir unseren Anspruch aufrechterhalten wollen, eigentlich gut unterwegs, sage ich mal.
Aber für den DFB-Pokal muss man sich jetzt über die Liga qualifizieren und man will ja auch nächstes Jahr im Pokal mit dabei sein.
Ja, das haben wir letztes Jahr auch geschafft. Ne? Also mit dem 4. Platz wären wir auch qualifiziert gewesen, ohne den Pokalsieg. Aber ja, unser Anspruch ist natürlich, ambitioniert zu sein. Und das ist ja ganz klar. Und ich kann auch Ängste und irgendwelche Szenarien auch vollkommen verstehen. Aber wir müssen natürlich die positiven Dinge auch herausziehen und der Mannschaft dann einfach auch weiter Leben geben. Und das versuchen sie jeden Tag umzusetzen. Ja.
Also ist dieser sehr, sehr erfolgreiche und furiose Saisonstart dann doch ein bisschen die Krux, weil es eben die Erwartungshaltung von wir sind demütig, wir haben einen Neuanfang, wir schauen mal, wie die Saison läuft. Die Vorbereitung, Sie haben es gesagt, war auch so holprig. Und dann geht das so furios los. In Köln ein ordentlicher Sieg, dann war Cottbus, dann war DFB-Pokal. Das ist gleich ja zu gut lief. Ich meine, man kann es sich nie wünschen. Ne? Gegen Cottbus will man auch nie verlieren und dafür gegen Hansa gewinnen. Fußball ist kein Wunschkonzert, ne? Um also, nochmal also einzuwerfen.
Den Start hätte ich mir schon so gewünscht, der ist ja auch so gekommen. Also war in der Vorbereitung jetzt nicht unbedingt abzusehen, aber das Düsseldorf-Spiel, muss man schon sagen, das hat die Messlatte also schon sehr, sehr hoch gesetzt. Das war ein Topspiel, was wir da abgeliefert haben und wie ich auch im Stadion dann von dem einen oder anderen auch gehört habe, das Beste, was so seit langem in diesem Stadion auch gespielt worden ist. Da haben wir
nimmt man trotzdem gerne mit, oder?
Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wenn es gegen Darmstadt nochmal genauso funktioniert, würden wir das auch mitnehmen, keine Frage. Da freuen wir uns auch schon drauf, auf die zweite Runde. Aber wichtig ist natürlich die Liga für uns. Und da haben wir in der letzten Zeit nicht immer unsere beste Seite gezeigt. Das wollen wir natürlich in Zukunft ändern, klar.
Weil, können Sie die Leute verstehen? Also Sie waren im Frühjahr noch nicht mit dabei, aber Ihnen wird es vielleicht der ein oder andere erzählt haben. Manches erinnert eben an das Frühjahr, wo es dieser sehr, sehr lange Talsohle, dort sind wir ja längst noch nicht, gab, wo man dann sich von Spiel zu Spiel immer so ein bisschen geangelt hat. Und es erinnert ein bisschen gerade diese Phase.
Also egal, mit wem ich spreche und egal, über welches Spiel ich spreche, es gibt immer negative Erinnerungen. Alles Mögliche, also es wird immer irgendwelches Negative hervorgerufen aus den letzten Jahren. Ich kann mich da an das Spiel Verl erinnern, wo wir 3-0 gewonnen haben und da hat es dann auf einmal Gießen gegen Verl, haben wir immer Probleme gehabt. Dieses Jahr geht's alles in die andere Richtung. Also dieses Jahr läuft alles anders. Ja. Aber ich kann das natürlich verstehen, weil wir haben ja genügend Erfahrung oder die Fans und die Mitglieder haben ja genügend Erfahrung auch gesammelt in den letzten Jahren mit Dynamo. Da ist natürlich immer irgendwas im Kopf, völlig klar.
Was machen wir denn jetzt, dass der Knoten wieder platzt, damit es wieder in die Erfolgsspur geht? Ich sag mal, so von Spiel zu Spiel hangeln wie im Frühjahr, das hat nie funktioniert. Da haben wir dann immer von Spiel zu jetzt platzt der Knoten. Saarbrücken, die sind im Pokal ausgeliehen, die sind der ideale Gegner. Für Verl geht's um nichts mehr, das schaffen wir. Und so haben wir uns von Spiel zu Spiel gehangelt und dann ist der Knoten nie geplatzt oder vielleicht zu spät. Wie kriegt man die Lok wieder auf die Gleise?
Ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne? Man hatte immer das Gefühl so, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Also,
wollen wir überhaupt weitermachen? So eine Phase ist ja unschön, die schmeckt ja jetzt nicht.
Nee, also es ist ja auch nicht so, dass wir uns jetzt jeden Tag auf die Schulter klopfen, ne? Nach dem Spiel Chemnitz und nach dem Spiel Dortmund. Aber ich weiß auch ganz genau, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen Rot-Weiß Essen am Sonntag ein gutes Spiel zu machen und zu gewinnen, das weiß ich auch. Und da haben wir genügend Qualität auch dafür und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass wir am Sonntag auch ein gutes Spiel machen werden. Was für ein Ergebnis dann dabei rauskommt, muss man schauen, aber wir haben genügend Qualität im Kader, um jede Mannschaft in der Liga zu schlagen und mit jeder Mannschaft auch mitzuhalten, klar.
Frank, und dein Plädoyer steht, vielleicht doch nicht so viel Ballbesitz und mal eher auf die Abwehr konzentrieren. Mal unabhängig vom Spielstil muss man sagen, dass Dynamo wahrscheinlich zu viele Gegentore kriegt, egal erstmal wie sie fallen, in Summe auch, oder?
Ja, ich glaube, dass der Fußball ist ja in dieser Liga ganz einfach auch gefordert ist. Die Tradition ist natürlich hier immer sehr eng verknüpft, auch mit der Gegenwart. Da muss man auch immer aufpassen als Verein. Die 70er Jahre sind sehr präsent in der Aufarbeitung. Die waren ihrer Zeit meilenweit voraus. Es war eine Übermannschaft. Fast alle Gegner haben ja auch noch gar nicht diese Infrastruktur, diese Möglichkeiten gehabt. Da ist ein Spielstil entstanden, eine Fußballphilosophie mit Dresdner Kreisel, dieser Offensivfußball, Kurzpassspiel, viele Positionswechsel. Der hat natürlich geprägt und der gesamte Verein hat sich über Jahre daran orientiert. Bei uns dann, als Eduard Geier Cheftrainer wurde, wurde es leicht angepasst. Wir haben das in der Offensive auch ähnlich strukturiert hinbekommen mit Top-Einzelspielern. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, auf diese Zeit zu sprechen. Aber wir waren dort schon auch in der Abwehr kompakter und stabiler. Sonst hätten wir im Europacup in Aberdeen nicht 0-0 spielen können. Ja, gegen die harten Schotten damals, die dort europäische Spitze waren. Beim AS Rom 2-0 gewonnen, 0-0 gespielt mit Rudi Völler in der Mannschaft. Wir waren einfach schon kompakter. Und wenn ich die Philosophie in den letzten zwei Jahren mal sehe, aus meiner Sicht wäre das mit diesem Kader, vor allem im zweiten Jahr, nicht nötig gewesen. Diese vielen taktischen Experimente mit hochschiebenden Außenverteidigern im sehr anspruchsvollen 4-3-3-System, einfach halten, einfachen Fußball spielen von der Position weg, dann hatte Dynamo Dresden die besseren Einzelspieler auf jeden Fall. Und in der Abwehr werden die Spiele gewonnen. Das war früher und das ist heute auch so.
Verträgt sich das? Dritte Liga Offensivfußball, Ballbesitzfußball und eben diese dritte Liga, wo jeder jeden schlagen kann?
Es ist ja nicht von ungefähr. Markus Anfang war hier sehr innovativ. Das hat aber den Verein nicht nach vorne gebracht. Er selber hat natürlich im Markt seine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen. Das hat jeder gemerkt. Deswegen ist er selber aufgestiegen, weil dieser innovative Fußball, eine Klasse höher in der zweiten Bundesliga, gefragt ist. Aber in der dritten Liga, da geht es um Teamgeist, um Fitness, um die Dinge einfach zu halten, einfach ein Flügelspiel, kompakt verteidigen, wenig Fehler im Spielaufbau zu machen. Und nach vorne hat die Mannschaft immer mit
wir wissen, Spieler, die dann auch mal ein Spiel entscheiden können. Aber wenn ich immer beim ersten Wackler Angst haben muss, dass ich ein Gegentor kriege, das lebt ja auch die Mannschaft in der Kabine. Aber wenn ich weiß, ich bin zu jeder Zeit in der Lage, zu null zu spielen und nach vorne, da haben wir da Ferner, da haben wir Meißner, da haben wir Kutschke, Hauptmann, wen auch immer, Menzel jetzt, da wird schon irgendwann mal einer einen Turm machen, dann führen wir 1-0. Und ich glaube, dass diese Grundphilosophie, wie sie in den letzten beiden Jahren umgesetzt wurde, nicht für diese Liga nicht die richtige ist. Und man muss auch, Helmut Schulte war ja zu Gast, ich habe das verfolgt, was er gesagt hat, ich war ja damals dabei beim Bundesliga-Aufstieg und auch noch ein halbes Jahr bei ihm. Er hat das brutal umgestellt, das Spielsystem. Er hat gemerkt, die Mannschaft wäre wieder abgestiegen aus der Bundesliga. Und dann hat er St. Pauli-Fußball gespielt und nicht mehr Dynamo Dresden. Mhm. Ich bin dem zum Opfer gefallen, ja, weil ich stand 5 Jahre für Dynamo Dresden-Fußball. Für mich ist es trotzdem heute, ich habe ihm das auch sehr oft erzählt, ein Top-Trainer. Das zu erkennen, was ist mit dem Kader, mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe, möglich und was verlangt die Liga? Und dadurch hat Helmut Schulte mit Dynamo Dresden, das war ein Wunder, bei diesen Umbrüchen, die Gesellschaft hat, hier waren jeden Tag waren irgendwelche Themen von rechts und links und die Mannschaft hat die Bundesliga gehalten gegen Vereine, die das ja gar nicht hatten, diese Umbrüche in der Gesellschaft. Weil das ein erstklassiger Trainer war. Der hat erkannt, was die Spieler können und hat sie dementsprechend eingesetzt. Und das habe ich die letzten 2 Jahre, sehr guter Trainer, aber nicht passend für diese Liga und für die Aufgaben, die Dynamo Dresden hier hat. Und das finde ich zu Saisonbeginn nochmal, hat der junge Trainer hier, der Thomas Stamm, hervorragend gemacht. Jetzt gibt es eine Ergebnisstelle. Jetzt bin ich auch gespannt, wie er das moderiert. Damit es keine Krise wird, sind jetzt ganz wichtige Spiele. Und da muss er die Abwehr stabilisieren. Solche Gegentore, auch wie in Dortmund, wo der ein Steckpass durchs Zentrum kommt, das wäre bei uns früher nicht passiert. Also da lehne ich mich aus dem Fenster. Die Mitte muss zu sein.
Gab es ja auch noch einen Libero früher.
Der ja, genau. Wie ist denn der Austausch gerade mit Thomas Stamm? Gut. Weil der natürlich jetzt auch in seiner ersten Phase ist, wo es jetzt nicht ganz glatt läuft. Und wir haben es so oft gesagt, Freiburg 2 ist natürlich was anderes, auch vom medialen Interesse als jetzt Dynamo Dresden. Kommuniziert man da noch intensiver oder ist es ganz normal, Business as usual?
Also erstmal habe ich vorhin bei meiner Aufzählung noch Mitja Bogdanov vergessen, den wir ja auch schon auch mit Einsatzzeiten ausgestattet haben. Das nur dazu. Thomas war 9 Jahre in Freiburg in verschiedenen Jugendmannschaften aktiv. Es ist für ihn, glaube ich, auch nochmal eine Umstellung, natürlich, bei so einem Verein wie Dynamo dann auch zu arbeiten und zu trainieren und diesen Anspruch, der hier ja auch existiert, dem auch gerecht zu werden. Ja, also wir haben ja tagtäglich, tauschen wir uns aus und auch mit dem Trainerteam und wie wir natürlich der Mannschaft dann auch helfen können oder dem Trainerteam auch helfen können, das ist tagtäglich Thema, ja, natürlich, klar.
Und haben Sie mit ihm nochmal über das Thema Bern, was ja wohl kein Thema gewesen ist, was offenbar nur die Schaffhausener Nachrichten aus der Schweiz aufgebracht haben, nochmal diskutiert? Redet man da kurz drüber? Du, ist da was dran? Nee, ist nichts dran. Er hat es ja nun auch wirklich sehr deutlich und sehr glaubhaft dementiert.
Als Erste, was ich Freitag gedacht habe, wo kriegen wir denn die Schweizer Schokolade zukünftig her, wenn Thomas nicht mehr da ist?
Aber und die schickt er dann rüber.
Das ist okay. Aber nee, wenn dann müsste ich mit jedem sprechen, dann hätte ich mit Claudio Kammerknecht auch sprechen müssen, weil irgendwas in der Zeitung stand im Sommer. Wie gesagt, wir haben ja keinen Kontakt gehabt. Ich glaube, das Einfachste wäre gewesen, einen Kontakt zu suchen von der Presse und einfach das Thema am Freitag schon zuzumachen. Das wäre am einfachsten gewesen. So ist es dann halt ein bisschen durch die Medienlandschaft gegeistert, aber intern war das bei uns ja gar kein Thema. Wir haben auch darüber gar nicht gesprochen.
Da würde ich jetzt mal anknüpfen, auch wenn wir jetzt vielleicht im Thema krass springen, aber weil es gut passt. In der Zeitung stand damals auch der Name Tom Zimmerschied. Komischerweise, das ging dann halt so. Von daher ist ja diese Grundbefürchtung, sage ich es jetzt mal, wenn man sagt, Thomas Stamm ist ein sehr guter Trainer, der soll bitte in Dresden bleiben, ist ja die Befürchtung jetzt schon irgendwo da. Okay, das Gerücht ist da, an jedem Gerücht ist irgendwas dran, nicht, dass der im Winter doch weg ist.
Ja, es wird ja immer gestreut, das muss man schon sagen. Ne? Teilweise wird auch von Beratern vielleicht ein bisschen gestreut, vielleicht auch von Spielerseite ein bisschen gestreut, vielleicht wird auch ein bisschen spekuliert, aber ja, das gehört dann einfach auch so ein bisschen dazu auch. Und wie gesagt, intern sind wir da völlig klar. Und was natürlich nach außen transportiert wird oder was dann jeder Fan vielleicht auch denkt, das können wir auch gar nicht beeinflussen, muss man sagen. Ja, es ist ziemlich schwierig. Klar, das Tom Zimmerschied-Thema ist wochenlang durch die Medien gegeistert. Ja, klar, zum Schluss ist der Transfer dann auch zustande gekommen. War aber am Anfang für uns ehrlich gesagt auch kein Thema gewesen. Ja.
Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Tom Zimmerschied wird sicherlich nochmal ein Thema sein. Aber das finde ich jetzt gerade interessant. Da kann uns ja mal einer erklären, wie das Ganze abläuft. Frank, du berätst ja nicht nur Spieler, sondern auch einen sehr, sehr erfolgreichen Trainer mit Steffen Baumgart. Wie ist denn da der Unterschied zwischen Trainer und Spielerberater?
Ja, wir arbeiten circa 10 Jahre zusammen und bei Steffen ging die Entwicklung
rasant bergauf. Ja. Und er steht für bestimmte Dinge, die jeder wahrnimmt. Leidenschaft, totale Emotionen, aber natürlich auch unfassbare Inhalte. Und das war beim BRK in Berlin so oder in der Regionalliga. Das war dann vor allem natürlich auch in Paderborn so, als er einen Abstiegskandidaten in der dritten Liga übernommen hat und den dann in die zweite Liga direkt geführt hat und dann auch nochmal direkt in die Bundesliga. Dann nach der Paderborn-Zeit, da gibt es dann eine Situation, dass die Vereine auf uns zugekommen sind, mehrere. Es gab also 6 Anfragen für ihn. Er wollte dann auch unbedingt in die Bundesliga wechseln. Und dann war der HSV schon immer sein Wunschkandidat. Es unterscheidet sich natürlich, dass die Chef an der Stelle, also bei Steffen war es bisher immer so, dass er mehrere Möglichkeiten hat. Und bei Spielern ist es natürlich heute, in der heutigen Zeit, der Spielermarkt ist riesengroß. Da ist es die Ausnahme. Da freut man sich auch als Berater, wenn dann mehrere Angebote gleichzeitig für bestimmte Spieler da sind. Aber das ist nicht immer so, leider. Aber bei Steffen war es ganz anders.
Könnte vielleicht noch was natürlich ergänzen, was Frank vorhin gesagt hat. Ja. Das hat natürlich auch was mit Dresdner Anspruch irgendwo zu tun.
Ja, na klar.
Diese Umstellung von Helmut Schulte hat ja auch Zuschauer gekostet. Natürlich wollten die Zuschauer keinen Abstiegsfußball sehen oder Klassenerhaltsfußball. Und da kam es eben so weit, dass man eben die Zahlen hat, die man 91 bis 93 hatte. Also ich erinnere nur DFB-Pokal-Viertelfinale, 15.000 ja. Zuschauer. Aus der heutigen Sicht unvorstellbar. Aber ein bisschen was ist davon ja immer noch geblieben. Der Heiner Backhaus hat mit Trainer von Alemannia Aachen, hat ja nach dem Spiel gesagt, in Aachen, sagt er, hast du die gleiche Stimmung, aber dort wird jede Grätsche bejubelt. In Dresden, wenn du da ein Tor schießt, möchtest du vorher noch einen Schnörkel mit dabei gehabt haben. Also da ist der Anspruch natürlich eine ganz andere Kiste.
Sicher, aber du hast eben 89 noch im Europacup-Halbfinale gespielt und dann kommen sicherlich auch die sozialen Umstände, die gesellschaftlichen Umstände zusammen, aber du warst natürlich komplett verwöhnt.
Natürlich. So. Und ich glaube, für den einen oder anderen Spieler, Thomas Brendel wird es vielleicht noch im Laufe der Spielserie irgendwo bestätigen, natürlich ist es schön, wenn man sich mit Dynamo Dresden auf einen Vertrag einigen kann. Aber was das heißt, dass 30.000 auch in gewisser Weise Druck sein können und dass natürlich auch eine Mannschaft, die nach Dresden kommt, vielleicht jetzt mal guckt, 60 Minuten lang zu Null spielen, dann in Führung gehen, dann wird es in Dresden natürlich ruhig. So arbeiten ja die meisten Mannschaften. Und sind natürlich gegen Dresden in der dritten Liga, die FC Bayern-Nummer der dritten Liga, sind die natürlich, für die sind das Fest- und Feiertage. Na klar. Also das heißt, du spielst gegen Gegner, die natürlich bis in die Haarspitzen top motiviert sind. Und da ist die Frage, wie organisiere ich sozusagen das entsprechende Gegengewicht?
Also Uwe, können wir die Spielstildebatte abhaken und am Ende brauchen wir doch die Typen, die zum Verein passen, weil Dynamo eben speziell ist und weil wir eben Typen brauchen, die vor 30.000 Leuten zurechtkommen. Die im Sommer im Thomas Brendel sagen, ich komme gerne nach Dresden, ich komme mit 30.000 auch super zurecht, ist meine Lieblingszahl und die dann im November merken, es ist doch nie so einfach.
Wenn der Kutschke 2 jüngere Brüder hätte, beide in die Innenverteidigung und...
Na, habt ihr doch schon mal...
Vielleicht ist ja noch irgendwo
ein Cousin oder...
Nochmal
nachforschen, irgendjemand. Wir lachen jetzt, aber wie findet man den idealen Spieler, der nicht nur sagt, tolle Stadt, toller Verein, tolles Trainingszentrum, tolle Fans, ah... Oh. Wie findet man heraus, dass der tatsächlich zu Dynamo Dresden passt, dass der in der Lage ist, hier alle 2 Wochen vor 30.000 Zuschauern aufzulaufen und nie mit einem braunen Streifen in der Hose.
Ja gut, das ist die große Kunst natürlich auch, ne? Entweder Spieler zu verpflichten, die schon gewisse Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, aber wenn du junge Spieler verpflichtest, kannst du zwar ein Gefühl sammeln in den Gesprächen mit den Spielern am Tisch und weißt aber auch nicht genau, was das dann auch mit der Psyche dann schlussendlich dann auch macht, ja? Weil unser Stadion speziell, es hat schon eine extreme Wucht, muss man sagen. Also das hat schon eine extreme Wucht und es ist extrem laut und es kann sehr, sehr viel Druck auch auf den Rasen ausüben. Also ich glaube, wir, die aktiv gespielt haben und vielleicht mal vor so einer Kulisse gespielt haben, die wissen auch, was das mit einem machen kann. Ja, also wie klein dieses Stadion auf einmal werden kann, wie locker der Fuß vielleicht auch noch werden kann. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also der Spieler kann viel Qualität haben, der kann gut erzogen sein, der kann aber vielleicht zum Schluss nicht in diesem Stadion spielen. Das kann durchaus passieren. Da versuchen wir natürlich, gerade mit den jungen Spielern, drüber zu sprechen und in den Gesprächen einfach herauszufinden, sind die so stabil, schaffen die das dann auch, ja? Oder müssen sie es dann vielleicht auch noch lernen? Es gibt auch genügend Spieler, die wir in unseren eigenen Reihen auch haben, die einfach viel Potenzial haben, aber noch nicht so weit sind, ja? Und denen müssen wir auch die Zeit geben, sich im Rahmen der Trainingseinheiten über die Monate hinweg einfach sich zu empfehlen und weiterzuentwickeln, die vielleicht aber erst im nächsten Jahr uns weiterhelfen.
Bei den jungen Spielern ist das ein ganz normaler Entwicklungsprozess, klar. Nur hat Dynamo ja auch ein paar, oder war ja auch bemüht, gestandene Spieler zu verpflichten. Ich glaube, ein Credo war, wir brauchen Spieler, die die Liga kennen, die in der Liga funktionieren. Das unterschied sich vielleicht auch zu den vergangenen Jahren. Bei denen steht das Thema ja auch. Ich meine, beim anderen Drittligisten ist der Druck, die Wucht halt eine andere. Auch wenn das sich dann Traditionsverein nennt und trotzdem ist Dresden, noch so ein geflügeltes Wort, ja dann doch irgendwie anders. Wie machen Sie es bei den gestandenen Spielern, die also natürlich auch schnell sagen, ja klar, Dresden, ich komme.
Also wir haben im Sommer, und das ist ja auch klar, es gibt so viele Spieler auf dem Markt, wir müssen für uns einfach nur immer diejenigen finden, wo wir zum Schluss vollkommen überzeugt davon sind, dass alle Parameter stimmen und dass wir zum Schluss auch ein gutes Gefühl auch haben. Ich glaube, es gibt Spielertypen, die machen sich weniger drüber Gedanken jetzt über die Fans, die kümmern sich um sich und gucken, dass sie eine gute Performance abliefern, die können das alles irgendwie ausblenden, aber es gibt dann Spieler, die beeinflusst das dann auch. Ja, und da ist jeder so ein bisschen auch anders da, also wenn ich jetzt Vinko Sapina nehme oder Christa Ferner nehme, ich glaube nicht, dass die das tangiert. Ja, die machen einfach ihr Ding und wachsen dann einfach mit dem Spiel vielleicht dann auch. Ja, können daraus auch vielleicht was ziehen. Ja. Aber da gibt es dann auch Spieler, wenn es vielleicht mal nicht so ganz läuft, dann ist das Stadion dann vielleicht auch eine Last. Das kann auch sein oder ein Rucksack. Ja. Und da müssen sie auch einfach dazulernen, was nicht so ganz einfach ist. Ja. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir arbeiten auch an, gerade mit den jungen Spielern, das auch dann das Gefühl dann auch irgendwann zu sammeln. Ja. Also nicht nur bei den Spielern, die aus der Region kommen, die Dynamo auch kennen, sondern die Spieler, die von auswärts kommen, die damit noch wenig Erfahrung haben. Ja. Also wenn ein Spieler aus der Regionalliga kommt und er hat vor 200 Zuschauern gespielt, was glauben Sie, was das mit denen macht, wenn der vor 30.000 und vor 7.500 im K-Block die einen Lärm ohne Ende machen? Also das macht schon was mit dem Spieler, klar.
Frank, ist das ein Unterschied? Zum Beispiel Jonas Oehmichen, der am Verein groß geworden ist, der das eben damit groß geworden auch ist, mit dieser Wucht, ist das dann ein Unterschied? Weil er vielleicht das zwar noch nicht erlebt hat, selbst vor 30.000 zu spielen, aber es eben immer wieder auch erzählt kriegt, als Zuschauer erlebt, eben in so Trainingsprozessen mit dabei ist. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, aus der eigenen Jugend zu kommen?
Ja, ist für einen jungen Spieler auf jeden Fall ein Vorteil. Also der ist Dresdner Dynamo-Spieler mit Leib und Seele. Und das ist eine ganz große Vision gewesen in der Jugend für ihn, hier im Stadion aufzulaufen. Und dann gibt man einfach alles und hat das ja auch sehr oft beobachtet, dann auch schon von der Tribüne. Ich denke, dass es nicht ganz so ist, wie ihr das darstellt. Ich glaube, dass in der Liga auch noch andere Traditionsvereine, Rot-Weiß Essen, Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim, die eine ähnliche Kraft entwickeln und auch eine ähnliche Stimmungslage haben. Also ich hatte das Glück, dass ich in sehr vielen Vereinen, ob als Spieler oder als Trainer gearbeitet habe. Dynamo Dresden ist schon im Ostdeutschland was sehr Besonderes, aber es gibt eben auch andere Traditionsvereine. Und ich würde denken, der Verein kurzfristig ist ganz klar, der Verein muss einfach aufsteigen, so schnell wie möglich. Mittelfristig, wenn wir das mal verfolgen, die letzten Jahre, welche Vereine sind denn deutschlandweit aus diesem Bereich durchgestartet? Da, wo ja Dynamo, es gibt ja irgendwo, wir haben einen Traum, ne, wir wollen nochmal einen Europacup. Ja, so, welche Vereine waren das denn? So, das war vor Jahren Hoffenheim, das war RB Leipzig. Die haben andere Möglichkeiten, mit denen kann man sich nicht messen. Aber es war jetzt auch Heidenheim und es war auch Union Berlin. Und ich war Cheftrainer bei Union Berlin, deswegen kann ich das sehr gut beurteilen. Und Union Berlin ist auf dem Weg nach oben, hat eben nicht gezaubert. Der Präsident, der mich damals verpflichtet hat, ist heute noch Präsident, der Dirk Zingler. Der hat gesagt, wenn wir kein Geld haben wie Real Madrid und auch keine Spieler haben wie Real Madrid, dann möchte ich auch nicht, dass wir Fußball spielen wie Real Madrid. Aber ich möchte gewinnen. Und Union Berlin, wer sich dafür interessiert, mit Urs Fischer, die waren kompakt in der Defensive, hatten ein schnelles Umschaltspiel, das hatte auch RB Leipzig, mit anderen Möglichkeiten wohlgemerkt, das hatte auch Hoffenheim und das hatte auch Heidenheim. Keine einzige Mannschaft ist mit Ballbesitzfußball mit 65-70% Ballbesitz nach oben gekommen. Magdeburg versucht das jetzt gerade, wenn Ede in seiner Doku gesagt hat, da waren die Fighter, die versuchen jetzt gerade mit einer sehr starken Trainerleistung, dort von Christian Tietz auch die Handschrift, die versuchen mit jetzt mit gepflegtem Fußball nach oben zu kommen, die sind jetzt Zweiter in der zweiten Bundesliga, wir werden sehen, wenn die das schaffen, ist das außergewöhnlich. Der Weg nach ganz oben ist leichter mit Athletik, mit Zusammenhalt, mit Kompaktheit,
Natürlich auch mit gutem Fußball nach vorne. Aber ich habe immer so das Gefühl, Dynamo meint, sie müssen jetzt hier wunderschön spielen. Und wenn sie 1-0 führen, dann brauchen sie nochmal 70%. Und dann freuen sich alle, wenn sie 70%. Wir haben zwar 2-1 verloren, aber wir hatten 70% Ballbesitz. Und sie spielen 1000-mal hinten quer und zurück und nochmal nach links. Das ist kein Fußball. Das ist auch in dieser Liga nicht gefordert. Und da sollte man sich auch nicht überhöhen. Hier gibt es Vereine, die eine ähnliche Tradition haben. Und hier muss man erstmal beißen und fighten an der Hafenstraße in Essen. Und nicht schön spielen, wie die letzten 2 Jahre. Und ich hoffe nochmal, dass die Mannschaft das schnell verinnerlicht und schnell auch umsetzt.
Essen ist ein gutes Thema. Ist ja jetzt am Sonntag der Gegner von Dynamo. Vorhin wurde schon das Pokalspiel erwähnt, was dann in gut 2 Wochen ansteht, was auch so ein Highlight ist, dieses Spiel gegen Darmstadt. Bis dahin heißen die Aufgaben, wie gesagt, Essen, dann Wien-Wiesbaden und Hannover 2. Für wen bist du eigentlich am Sonntag, wenn Dynamo gegen Essen spielt? Weil Lukas Brumme ist ja auch ein Kandidat, einer deiner Spieler, die du berätst, dann Jonas Ömichen, also ist man da gespalten? Drückt linke Hand Dynamo, rechte Hand?
Nein. Jonas Ömichen, Mitja Bodanov und bei Essen Lukas Brumme, also 2-1.
Sehr gut. Okay. Ist das der Ausgang, auf den wir uns dann einigen können am Sonntag? Und dann ist ja erstmal wieder alles gut.
Wenn dann Essen so mitspielt, dann können wir das so vereinbaren, ja. Das können wir ruhig machen.
Aber kann man sagen, dass die nächsten Wochen oder die nächsten Spiele bis zum Pokalspielen schon gewissermaßen richtungsweisend sind?
Ja, also wir wussten, dass der Oktober natürlich extrem heiß wird auf dem Feld und mit den Spielen danach noch Ingolstadt und so weiter. Also da haben wir schon ein bisschen was vor uns. Und ja, ich glaube, das Essenspiel ist so entscheidend. Ne? Wie geht es wirklich dann in die englische Woche rein und was können wir dann aus dieser Woche dann auch rausziehen nach dem Chemnitz-Spiel? Ja, ich bin gespannt, wie die Mannschaft am Sonntag reagiert und wünsche mir natürlich das Ergebnis, was Frank eben gesagt hat. Ne?
Und Essen ist auch ein Wiedersehensspiel, Uwe. Es kommt ein gewisser Amo Arslan, der nach seiner Rückkehr nach Dresden in der vergangenen Rückrunde so gar nicht funktioniert hat. Wir hatten den Rucksack. Das Bild ist mir wieder in den Kopf gekommen, als er gesagt hat, gebt mir den Rucksack, ich schleppe den Rucksack und mir macht das gar nichts aus. Es kam dann ein bisschen anders. In Essen funktioniert es jetzt wieder.
Ich glaube, war das bei dem nicht so, ein Jahr geht's, im zweiten Jahr ist dann Delle, jetzt geht's wieder aufwärts, also Obacht vor Arslan. Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zum Spielsystem, was der Frank angesprochen hat. Die Aufsteiger der letzten Jahre, glaube ich, passen auch in die Kerbe. Also wenn man Elversberg, Ulm, Preußen Münster, da hat auch eigentlich, wer das in der dritten Liga geschafft hat, zum Teil ja mit Durchmarsch und nicht bloß einmal, genau mit diesem Spielsystem geschafft. Also kein Zufall und ein probates Mittel. Ich denke aber trotzdem, dass es in Dresden Minimum die Mischung sein wird, sein muss, weil in Dresden eben das Auge immer mit ist.
Das stimmt. Wie weit ist denn, weil wir Jonas Ömichen jetzt gerade schon besprochen haben, der natürlich verletzt war, Verletzung zum Unzeitpunkt, wie weit ist der?
Ja, irgendwie befinde ich im Mannschaftstraining, also Verletzung auskuriert, seine Bandverletzung und kann jederzeit jetzt eingreifen wieder, ja.
Frank, dein Blick auf Dynamo durch Jonas Ömichen ist ein enger, ne? Dimitri Bogdanov hast du auch gesagt, 2-1 am Sonntag. Zur Entwicklung der vergangenen 2 Jahre hast du schon gesagt, dass dir das jetzt eher so nicht gefällt. So der Blick aufs große Ganze. Andere Vereine sind an Dynamo vorbeigezogen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal gesagt, so gefühlt hat man das Gefühl, der Verein stagniert gewissermaßen seit 2017, 5. Platz in der 2. Liga, wo man dachte, das ist jetzt vielleicht der Großangriff, auch um mal von ganz weiter oben zu träumen. Jetzt befinden wir uns in der 3. Liga. Wir wollten den Spielbetrieb nicht einstellen, Thomas Brendel. Ne? Auch wenn.
Ist gut, ja.
Ja, ne?
Danke. Appellen 2. Alles gut.
Wie nimmst du es von außen wahr? Weil von außen ist ja der Blick manchmal ungetrübter auch und unbefangenerer, als wenn man hier im Tal sozusagen im Dynamoland mittendrin ist.
Ja, grundsätzlich denke ich, dass man zu viele Träume hat und auch nicht immer so ganz ehrlich zu sich selber ist. Ich möchte ein Beispiel nennen. Auf der einen Seite sagt man, oder es steht vielleicht sogar in der Satzung, ich habe sie nicht gelesen, aber es ist oft zu hören, wir sehen uns als Ausbildungsverein, man meldet aber die U23-Mannschaft ab. Da weiß ich nicht, für wen man solche Sachen macht. Wir haben hier jedes Jahr einen neuen Kader, bis auf das letzte Jahr beim Markus Anfang, da war das erste Jahr, wo er richtig hätte anknüpfen können, eigentlich an sein erstes Vertragsjahr, und wollen dann aber Abläufe haben, für die es einfach Zeit braucht.
dieser Realismus fehlt mir einfach in der Einschätzung zu sagen, was ist möglich aktuell, um kurzfristig erfolgreich zu sein und diesen Erfolg dann mit allen Konsequenzen anzustreben und umzusetzen, ohne Wenn und Aber. Mal posaunt man hochtrabende Ziele raus, dann ist man wieder ganz anders, sehr demütig. Im Moment wirkt es sehr demütig auch, nachdem in der letzten Zeit ja immer und dann direkt nur vom Aufstieg und super Fußball und wir müssen auch schön, was Uwe sagt, ich kann es ja nachvollziehen, er hat ja noch ganz andere Zeiten erlebt. Wir wollen auch schön aufsteigen, wir wollen nicht nur gewinnen, sondern es muss auch noch schön aussehen. Das ist alles unrealistisch. Es geht hier in dieser Liga erstmal um Ergebnisse. So, und da darf man sich nichts vormachen. Und es geht auch nicht um Ausbildung. Wenn ein Spieler gut ist, wenn er jung ist wie Toni Menzel, muss er spielen. Dann geht es nicht darum, ob er jung ist oder alt ist, sondern er ist gut und muss spielen. Ömi, ist er, wenn er gut ist, und das ist er, dann muss er spielen. Und es geht nicht darum, ob er 30 oder 20 ist. Das war hier immer so. So, und jetzt versucht man hier die Dinge irgendwie zu erklären und zu philosophieren und jeder hat nochmal eine andere Idee. Das, und es fehlt so ein bisschen, der Herr Brendel ist erst sehr kurz da und die anderen Geschäftsführer auch, haben auch andere Aufgaben. Es fehlt so ein bisschen, dass die Sicht des Vereins, der Ralf Minge in seiner ersten Zeit, bis der die Dinge vorgibt und denen alle folgen. Das fehlt mir so ein bisschen. Es ist heute mal so und ein Jahr später schon wieder ganz anders. Und eine klare Philosophie, die Mentalität, die man dafür braucht, daran orientiert sich die gesamte Planung, jedes Training, jede Ansprache und dann mit voller Konsequenz durchziehen. Das ist das, was am Ende Erfolg bringt.
Uwe, ist das Tatsache vielleicht, dass Dynamo so eine Führungsfigur, wir haben es auf dem Spielfeld Führungsspieler angesprochen, aber auch im Verein, personelle Kontinuität ist so ein Schlagwort, ne, was man schnell und gut ausspricht, aber in der Praxis dann doch einigermaßen schwer umzusetzen ist, was Dynamo so in den letzten Jahren auch ein bisschen so das Leben schwer macht, dass es eben diese personelle Kontinuität in Führungspositionen abseits des Spielfeldes eben nicht gab, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, na klar. Also es ist, wenn Dynamo gewinnt, dann hängt der Himmel voller Geigen. Nächste Woche geht das Spiel verloren. Chaos. Und da fehlt vielleicht, ich weiß nicht, wie die Person gestrickt sein muss. Die muss natürlich auch was mit Fußball, die muss was mit Dynamo zu tun haben, die muss was mit der Stadt zu tun haben. Ich weiß nicht, muss man sich backen. Aber natürlich täte eine so eine Respektsperson oder so eine Autorität dem Verein sehr, sehr gut, der vielleicht auch mal ein bisschen die Hand draufhalten kann. Das kann man ja von der komplett neuen Brigade, sage ich jetzt mal, bewusst ja nicht erwarten. Auch für Thomas Stamm, für Thomas Brendel ist das ja alles erstmal Neuland, Dynamo. Das ist ja keine Frage. Und das hat, glaube ich, auch gar nicht so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun, sondern das hat was mit Ausstrahlung zu tun. Und da weiß ich eben nicht, ob dann jedes Ehrenratsverfahren oder jede Befindlichkeit wird ja bei Dynamo natürlich zur Schlagzeile. So, und da täte ein bisschen ein Schuss mehr Gelassenheit, ein Schuss mehr Abstand zu diesen täglichen Aufgeregtheiten, täte gut, klar.
Also so eine Instanz, so eine Eminenz?
Ja, aber ich sehe da niemanden. Also das der Letzte, der es hätte leisten können, das war Ralf Minge. Und der wurde ja,
der kümmert sich jetzt ums andere Stadion,
strukturell ja verbrannt, weil Dynamo ist, wie es ist. So, und das ist in gewisser Weise tragisch, aber es ist nicht zu ändern. Ich könnte jetzt ein neues Fass aufmachen und sagen, warum ist eigentlich Ralf Minge kein Ehrenspielführer?
Ja, warum?
Ja, keine Ahnung. Ich stelle die Frage mal in den Raum. Also, das sind die Sachen, womit man sich ja beschäftigen könnte.
Er hat ja nicht nur als Spieler eine Menge geleistet für den Verein.
Das Trainer. Trainingszentrum, also ich weiß gar nicht, ob man jetzt mal eine Führung mit der Mannschaft durch einen großen Garten machen könnte.
Den erklären, mit der Parkeisenbahn.
Mit der Parkeisenbahn eine Runde fahren.
Richtig.
Und erklären, dass bis 2021 dass der Trainingsplatz für die erste Mannschaft war. Glaubt ihr keine Sau. Ist so. Und das sind so Geschichten, ja, natürlich. Aber ich weiß ja gar nicht, welchem Gremium der dann angehört. Ist diese Autorität dann im Präsidium, im Aufsichtsrat, im Ehrenrat oder überall?
Ich finde es aber schön, dass du das ansprichst, weil ich finde, dass unsere Generation dort unterpräsentiert ist. Es ist nur Ulf aus unserer Mannschaft.
Ja.
Und wenn es einer verdient hat, dann ist es Ralf Minge. Das war unser absoluter Leader. Der Beifall gilt dir, Uwe. Du hast das erste. Das war unser absoluter Leader in der Kabine. Da ist kein Konflikt auseinandergegangen. Er ist auf dem Platz vorweg marschiert.
und hat danach in sämtlichen Positionen gezeigt, dass er hier mit so viel Herzblut für diesen Verein steht. Und wirklich, also das wird allerhöchste Zeit, dass Ralf Minge hier zum Ehrenspielführer ernannt wird.
Vielleicht hören es die richtigen Personen im Verein.
Vielleicht hört uns ja einer zu.
Hoffentlich, vielleicht.
Das ist ein guter Test. Ja. Mal schauen.
Weil wir über Toni Menzel vorhin so viel gesprochen haben, muss man den jetzt in Watte packen, wenn da jemand von außerhalb, ich kann mir ja vorstellen, oben sitzen ja bei uns auch immer die Scouts und die gucken sich ja die Spiele auch an und kann mir vorstellen, dass der ein oder andere den Namen vielleicht auch schon mal auf seinen Zettel geschrieben hat, Uwe, und gesagt hat.
Also ich will ihn erstmal vor die Kamera haben, gern beim nächsten Spiel, wenn er ein Tor macht oder wie auch immer. Aber da steht der Kutschke im Weg. Da muss ich den Kutschke wegchecken oder das kriegen wir hin. Besorge ich mir hier Hilfe? Nein, das ist ja seine Aufgabe, dass der Menzel in Dresden bleibt.
Weil der ist bodenständig, der lebt Dynamo, der spielt gut Fußball. Wenn jemand bei Ihnen anruft, dann sagst du, Toni Menzel, nie gehört. Nie gehört, gibt's ja gar nicht.
Also erstmal bei Toni ist es natürlich die Entwicklung überragend, muss man sagen. Also ja. Ich glaube, letztes Jahr mit der Spielzeit von unter 1% gewesen. Mittlerweile, glaube ich, genauso viele Tore verhindert wie geschossen. Also, ja. Glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote. Ich weiß gerne, ob es eine Statistik gibt. Da führt er wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber hat jetzt auch die zweite auf Abruf Berufung für die U20-Nationalmannschaft gehabt. Ich möchte auch nochmal gern vom Hannes Wolf wissen, was Toni Menzel noch machen muss, um dann wirklich auch eingeladen zu werden. Würde mich mal interessieren. Prinzipiell macht er das ganz gut jetzt. Ich will das auch nicht wirklich zu hoch hängen, weil auch ein 19-Jähriger wird auch Höhen und Tiefen haben. Er soll auf jeden Fall dranbleiben, er bringt genügend Qualität mit. Wenn einer anruft, dann klar, das wird jemand anrufen irgendwann, wenn Toni so weiterspielt, keine Frage. Und dann müssen wir uns halt mit dem Thema auseinandersetzen, aber momentan sehen wir den bei Dynamo her.
Hat Vertrag bis 2028, ne?
Äußere ich mich nicht zu.
Da sitzt ein Spielerberater, da muss er vorsichtig sein.
Was raunt man denn in Spielerberaterkreisen? Wird der Name Toni Menzel da jetzt öfter genannt?
Na, wir haben es ja in den letzten Jahren erlebt, wenn ein junger Spieler auch noch aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft schafft und so performt wie jetzt Toni Menzel oder auch Ömi in den Spielen, wo er auf dem Platz stand. Das hatten wir ja mit Schubert im Tor, das hatten wir mit Stefaniak, das hatten wir mit Haupe, mit Königsdörfer. Hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen. Ja, da kann man ja die Uhr noch stellen. Wenn Dynamo nicht aufsteigt, der Junge spielt auf Bundesliga-Niveau.
Aber lass uns mal beim Beispiel Stefaniak bleiben. Marvin Stefaniak, den du ja auch betreust, sagt im Nachgang, ist zu zeitig gewechselt nach Wolfsburg. Er hätte noch ein Jahr in Dresden bleiben sollen. Nun ist man, das sagt der Jens immer gerne, wenn man aus, Jens, wie sagst du es immer?
Sag das nochmal. Ist man immer schlauer, als wenn man reingeht.
Genau, also rückblickend ist es immer einfach zu sagen, ja. Aber ist das auch ein Beispiel, wo man jetzt sagt, wo man Jonas Ömichen eben sagt, wo du jetzt am Ende auch Erfahrung rausnimmst und sagst, nee, Ömi, komm, wir machen noch ein Jahr Dresden. Woanders hingehen können wir immer noch?
Nein, ich erstmal sowieso überhaupt nicht. Also entscheiden muss das natürlich erstmal der Spieler. Die Strategie und die Taktik, wie das dann umzusetzen ist, die lege ich dann schon als Berater oder Vermittler eher fest. Aber der Spieler muss natürlich wechseln wollen. Und das ist der Traum von eigentlich allen jungen Spielern. Du kannst auch im heutigen Fußballgeschäft nicht sagen, ich bleibe noch ein Jahr hier und gehe dann nächstes Jahr. Du weißt nicht, was das nächste Jahr dann bringt. Du kannst außer Form kommen, dich verletzen. Also wenn ein Bundesliga-Angebot ist, da brauchen wir auch gar nicht über wirtschaftliche Dinge reden, die unvergleichbar sind. Da muss man aus meiner Sicht zupacken, wenn man Fußballer mit Leib und Seele ist und so hoch wie möglich spielen will. Deswegen wäre es ja so wichtig, gerade auch für die jungen Spieler, dass Dynamo aufsteigt und die Jungs dann eben auch eine Liga höher spielen können. Bei Marvin damals, weil du es ansprichst, Tino, das ist sehr unglücklich gelaufen, das gibt's immer wieder. Wir haben den Vertrag mit dem VfL Wolfsburg sehr früh abgeschlossen. Möchte hier auch gerne meine Partner, meine Freunde mit erwähnen. Ich mache es ja nicht alleine, die Dresdner Spieler, die ich betreue, das ist mit Steffen Heidrich und mit Helmer Braun zusammen. Und wir sind da ein sehr gutes Team, denke auch kompetent genug, um die Jungs dann auch entsprechend zu begleiten. Und Marvin, wir hatten einfach in Wolfsburg den Vertrag unterschrieben. Da waren noch Klaus Allofs und Dieter Hecking Cheftrainer. Und das ist dann natürlich für einen jungen Spieler tödlich, wenn dann ein halbes Jahr später ein ganz anderes Management und ein ganz anderer Trainer vor ihm steht. Ganz dumm gelaufen, trotzdem für ihn eine Riesenerfahrung. Und sein Portemonnaie hat es auch nicht geschadet.
Ja, das ist ja gut so. Also das freut uns ja. Wie ist das, wenn
hört sich jetzt nicht ehrlich an.
Doch. Nö. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Beim Duell gegen FC Erzgebirge, gegen Schacht, ist es dann auch so 2-1. Ja? Also auch zwei Daumen für Dynamo, einer für die anderen. Ja?
Hört ja wer mit aus dem Erzgebirge?
Weniger.
Ich bin, wenn du einmal, und das ist wirklich...
Du hast ja hier auch genug gespielt.
Muss auch keiner klatschen. Wenn du das schwarz-gelbe Leibchen einmal angehabt hast und nicht nur mal warm mitgegessen hast.
Gut.
Das ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte auch noch mal eine schöne Zeit beim VfL Wolfsburg, auch sehr erfolgreich als Zweitligist. Ja. Waren wir im großen Pokalfinale in Berlin. Aber wenn du hier für diesen Verein gespielt hast und erfolgreich warst, das ist mit nichts zu tun.
Spüren Sie das auch, Thomas Brendel, welche Wucht auch dieser Verein hat? 136 Tage, ich habe mal wirklich gerechnet, sind Sie jetzt im Amt? Chance und Herausforderung, am Anfang gesagt, ist dieser Verein. Bisschen Achterbahnfahrt jetzt auch schon hingelegt. Wie fällt das erste Zwischenfazit aus?
Sehr, sehr positiv. Also ich glaube, ich habe mir nicht am Anfang vorstellen können, was mich jetzt unbedingt erwartet. Das war die Anfangszeit ziemlich ruhig im Juni gewesen. Aber mit der Zeit kriegt man wirklich auch mit, was für eine Historie der Verein hat und welche Aufmerksamkeit der Verein hat und welche Persönlichkeiten auch für den Verein aktiv waren. Und da kann man ganz viele Jahrzehnte zurückblicken. Und bin ja auch im Austausch mit Ulf Kirsten sehr, sehr oft und sehr gerne auch. Und da wird die ein oder andere natürlich Anekdote von früher auch nochmal ausgepackt. Und ja, man merkt natürlich, mit welchem Herz die Leute auch dabei sind und wie viel dieser Verein auch dann ihnen bedeutet. Das merkt man schon ganz, ganz deutlich. Und deswegen ist es für uns auch am wichtigsten, da auch von unserer Seite auch sehr, sehr viel zurückzugeben und zum Schluss natürlich auch den größtmöglichen Erfolg dann zu erreichen. Ja, das ist unsere Aufgabe dann auch, ja.
Gibt es schon so die erste Anekdote oder diesen Moment, wo Sie sagen, den können Sie jetzt zum Besten geben, in den Dynamo-Moment?
Oh, ich weiß gar nicht, also gibt es sicherlich einige Sachen, die mir schon mit denen schon in Berührung gekommen bin, aber man merkt das ja auch, wenn man durch die Stadt geht und wie meine Familie das erste Mal da war und so und wie auf die Straße eingebogen sind, auf die Linnéstraße und so und alles nur schwarz-gelb war, dann hat man schon gemerkt, oh, ist doch ein bisschen was anderes als in Frankfurt, wo ich herkomme, also jetzt nicht bei der Eintracht, aber beim FSV und man hat dann schon das Gefühl, das ist ein richtig großer Verein und mit ganz, ganz viel Herzblut. Und ich merke das auch bei den Jugendspielern auch bei uns. Ne? Dynamo ist der Verein in der Region, zu dem jeder will und wo auch jeder spielen will. Wo ich herkomme aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist es halt so, da gibt es ganz, ganz viele Vereine. Wenn es bei dem nicht klappt, gehe ich zum anderen. Wenn es bei dem nicht klappt, habe ich noch vier andere Optionen im Umkreis von 15 Kilometer. Und hier ist es halt wirklich so, dass die Jungs für dieses Größte eigentlich ist, für diesen Verein dann auch zu spielen. Und da ist es auch ein großer Respekt von mir gegenüber den Jungs. Das merkt man auch ganz, ganz deutlich, dass die diese Dynamo-DNA haben und dass die bei diesem Verein einfach spielen wollen und dass es für die auch was ganz Besonderes ist. Und im Hinblick auf die Jungs, die wir haben, die Talente, die wir haben, haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, dann den Unterbau dementsprechend zu organisieren, sprich die U21 irgendwann einzuführen, damit wir eine Mannschaft haben auf einem gewissen Level irgendwann, wo sich unsere Jugendspieler dann auch messen können. Ja. Und für uns ist das ganz, ganz wichtig mit der Einführung der Mannschaft im nächsten Jahr. Das haben wir vor, dass wir da einen gewissen Unterbau einfach haben und viel mehr Talente auch einfach bei uns behalten können und nochmal 1-2 Jahre beobachten können, um schlussendlich dann die richtige Entscheidung zu treffen. Haben Sie eine Perspektive im Verein oder schlussendlich dann eher vielleicht doch nicht?
Uwe, wenn wir auf den Kader blicken und vielleicht mal, Jens hat gesagt, Thomas Brendel ist 136 Tage im Amt, blicken wir mal 150 Tage zurück. Da hat sich David Fischer zusammen mit Stefan Zimmermann um den Kader ein Stück weit gekümmert. Ich glaube, wenn wir noch 250 Tage zurückblicken, war es Ralf Becker. Dafür spielt die Mannschaft ja einen guten, erfolgreichen Fußball, haben wir festgestellt, ne? Zweiter Platz, das wollen wir festhalten. Wie bewertest du ein Stück weit den Start in die Saison und auch unter diesen, sag ich mal, personell jetzt, was die Kaderzusammenstellung, Personalie Sportchef angeht, schwierigen Konstellationen?
Natürlich immer optimal, wenn das in einer Hand liegt, keine Frage, weil bei der ersten Übergabe, bei der zweiten Übergabe, bei der dritten Übergabe gibt es ja immer irgendwo dann vielleicht dann doch eine andere Ansicht, eine andere Meinung, kann alles gut sein. Ich glaube, Start war super, auch die gegenwärtige Phase gehört einfach zur Entwicklung von der Mannschaft zwingend irgendwo dazu. Wichtig ist, bin ich ganz bei Frank, wie die Geschichte sich jetzt in den nächsten Spielen, ich würde es gar nicht an einem Spiel festmachen, weil das ist auch so ein bisschen Dynamo-like, dass man immer guckt, im nächsten Spiel muss das und das irgendwo passieren. Was machst du, wenn du in der 90. gegen Essen Elfmeter gegen dich kriegst oder irgendwo der Ball nicht Pfosten? Leistung kann man planen, Ergebnisse planen, schwierig.
Wie schätzt du den Kader ein in der Zusammenstellung?
Der Kader ist von der Zusammensetzung, glaube ich, ganz ausgewogen mit vielleicht 2, 3 Besonderheiten. Also ich glaube, die letzte Reihe ist für mich so ein bisschen das Sorgenkind. Da sind vielleicht auch die ersten Verpflichtungen, die man getätigt hat, nicht so gewesen, wie man sie jetzt vielleicht tätigen würde. Sind wir wieder bei dir. Du kannst im Nachgang drauf gucken und kannst sagen, schlau dahergesprochen, hätte ich vielleicht den anderen genommen. Ich bin zum Beispiel auch Tom Zimmerschied, ob der jetzt da ist oder nicht da ist, wenn man jetzt mit 5 Punkten Vorsprung führen würde, würde keiner drüber reden. Bei Tom muss man natürlich sagen, ich glaube 37 Spiele, 5 Tore ist jetzt keine Quote, wo man eine Lebensversicherung gleich mit abschließen kann, alles gut.
Aber die Vorlagen waren es natürlich.
Die Vorlagen waren schon gut. So, aber dazu, glaube ich, gehört Tom Zimmerschied zu denen, ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, der auch das nicht nur als wohlwollend empfunden hat, vor 30.000 Leuten also, performen zu müssen. Und deswegen bin ich gespannt, wie der Junge dann, ich weiß gar nicht, ob er 2 oder 3 Jahre in Elversberg hat in der zweiten Liga, dort ist der K-Block ja nicht ganz so groß.
Nö.
Also insofern hat er einen unglaublichen ersten Kontakt da mit seinem seitenverkehrten Robbentrick und so, alles gut. Aber das gucken wir uns mal an. Und Besonderheit auch, das betrifft vielleicht auch die Vergangenheit von Frank Lieberrahm ein bisschen mit, dass die Besonderheit ist für mich, dass ein fast 36-Jähriger, ich glaube Kutsche hat Anfang November Geburtstag, ist auch so eine grundsätzliche Frage. Also da gibt es bestimmt die einen, die sagen, der nimmt einen jungen Spieler den Platz weg. Auf der zweiten Seite sucht mal einen 36, noch ist er 35, um Gottes Willen, der haut mir.
Ja, aber
mit Recht. Zurecht. Guckt mal, ob ihr einen 35-Jährigen in einer ähnlichen Konstitution, Kondition findet. Das ist schon schwer, der sich überall davor stellt, aber könnte man die sagen, er nimmt einen jungen Spieler einen Platz weg, könnte man auch sagen, er ist natürlich für den einen oder anderen vielleicht auch eine Alibi-Fläche. Kann auch sein. Also insofern ist das immer schwierig, aber Frank ist ja nach Dresden gekommen als Nachfolger von Dixi Dörner. Und das war ja jetzt nicht nur Spaß, weil die Fußstapfen waren relativ groß und jetzt wurde ja jede Bewegung von ihm gemessen, ist denn das Dixi-like? Können wir vielleicht dann nochmal drüber reden. War auch keine leichte Zeit, aber Torschütze gegen VfB Stuttgart im Europapokal-Halbfinale, also ein ganz blinder war es nicht, das war schon ein guter. Das muss man schon mal sagen.
Ich will noch mal ganz kurz zur Transferbilanz. Ich will wieder in die Realität zurück, nach dem mal kurz über das Spiel gegen den VfB Stuttgart, an die schönen Erinnerungen im Frühjahr 89, wobei das immer rausgeflogen, geredet haben. Wie fällt denn die Transferbilanz aus? Ist so eine typische Transferbilanz? Einige Transfers haben schon eingeschlagen, sag mal Cazar zum Beispiel, da Ferner, Heise hat sicherlich auch geklappt, die Rückholaktion. Und einige Spieler tun sich im neuen Umfeld noch etwas schwer?
Ja, also wir sind grundsätzlich erstmal zufrieden mit dem Kader. Also wir, glaube ich, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Wie es eben schon angesprochen wird, nach Ralf Becker haben wir eine Übergangslösung oder eine Übergangssituation gehabt. Man muss ja auch bedenken, wir haben ja noch mit Paul Wagner noch einen Kaderplaner bei uns, der sich auch um diese Themen dann auch kümmert und mit den Themen sich auch beschäftigt und die Vorauswahl der Spieler natürlich auch macht und dann die Profile dann auch mit dem Trainerteam oder schlussendlich dann auch mit mir dann abgleicht. Das Wichtigste ist natürlich, was braucht der Trainer dann für ein Profil auf der und der Position? Und ja, ich glaube, wir haben gute Transfers getätigt. Wir haben auch Transfers getätigt, die vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Wir haben auch Transfers getätigt, jetzt beispielsweise Vinko Sapina, der für uns ein Ankerspieler sein soll. Hat auch schon bewiesen, dass er es sein kann. Schleppt sich das ein oder andere Mal mit einer kleinen Verletzung durch die Gegend. Ich glaube, dass der am Sonntag gegen Essen auf jeden Fall auf dem Platz stehen wird. Da bin ich mir relativ sicher.
Glaube ich, besonders motiviert sein.
Das auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und wenn Vinko fit ist, ist es natürlich für uns auf der Position natürlich ein absoluter Topspieler, der mit seiner Mentalität natürlich auch, siehe VfB Stuttgart und so weiter, Cottbus, dass er auch voranmarschieren kann. Das hat man auch schon gesehen. Und wir hoffen, dass er jetzt schlussendlich auch gesund bleibt.
Ein großes Stichwort in der Vorbereitung oder vorm Saisonstart, das Wort Rückholaktion. Auch da ist ja immer so eine besondere Skepsis. Nun finde ich, dass Christoph Daferner und auch Philipp Heise absolut eingeschlagen haben. Ich glaube, die der Mannschaft auf dem Spielfeld unglaublich gut tun und auch in dieser dritten Liga einen Unterschied machen. Letzte Woche tauchte ein dritter Ex-Name auf, Yannick Müller. Und da hieß es, den haben Sie nicht gewollt oder den hat Dynamo nicht gewollt. Wir lernen ja aber aus letzter Woche, wir sollen direkt nachfragen. Deswegen frage ich Sie jetzt, warum wurde dieser dritte Spieler nicht auch noch zurückgeholt im Sommer?
Also eigentlich, ich muss gestehen, ich lese ziemlich wenig. Wenn ich alles lesen würde, dann müsste ich, glaube ich, zum Arzt.
Ich glaube, jeden Mittwoch gibt es so einen Podcast, der fasst die Woche immer ja, gut zusammen.
Okay, gut. Ich versuche da meine Meinung einfach sehr, sehr objektiv zu halten und versuche mir nicht alles durchzulesen, was auch dann geschrieben wird, um einfach auch ein bisschen klarer zu sein in den Entscheidungen dann auch. Ja, ich bin mit dem Artikel dann auch konfrontiert worden und das war ein Thema, wo wir uns einfach dagegen entschieden haben. Und wenn man den Artikel liest, muss man sagen, dass viele Sachen, die in dem Artikel stehen, einfach nicht stimmen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also Rückholaktion kann ich noch gerne was zu sagen. Ist ja auch immer ein Thema, Rückholaktion. Oh, da werden schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Aber wie Sie eben schon sagten, gibt auch gute Beispiele. Also Haube beispielsweise, ne? Ist auch ein gutes Beispiel. Oder jetzt auch da Ferner oder auch Heise oder. Also da gibt es genügend Beispiele, wo das halt sehr, sehr gut funktioniert hat. Das sind auch Themen, man findet immer was in der Vergangenheit natürlich auch, was irgendwie nicht funktioniert hat. Das kommt dann irgendwann mal raus, ja. Und bei den Transfers war es jetzt so, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben, ja, wir müssen jetzt noch einen holen, der früher immer bei Dynamo war. Also da brauchen wir jetzt unbedingt noch einen. Sondern es hat sich ja eigentlich aus der Situation heraus ergeben, muss man schon sagen. Und sowohl bei Philipp Heise als auch bei Christoph Ferner.
Was ich mich frage, wie ist denn das unter den Spielerberatern? Sitzt ihr eigentlich, habt ihr Weihnachtsfeier, alle Spielerberater zusammen und sitzt dann mal zusammen? Und weil mich würde mal interessieren, wie wird denn Dynamo Dresden unter den Spielerberatern wahrgenommen? Ist das so eine Art Checkheft gepflegter Verein, wo man sagt, ah, dort kannst du anrufen, alles super, alles dufte? Oder ist das so eine Art Verein mit Tücken? Vielleicht, wo man auch sagt, na, der hat schon seine kleinen Macken.
Na, ich werde schon des Öfteren angesprochen, tatsächlich von Spielerberatern, warum ich nicht mal auch einen Spieler im allerbesten Fußballalter, der sich schon höherklassig durchgesetzt hat, nach Dresden vermittle. Das ist einfach nicht möglich. Das ist nicht möglich. Also kein Spieler, der sich schon in der zweiten Bundesliga durchgesetzt hat, der im besten Fußballalter ist, zwischen 22 und 28 vielleicht, der fit ist, der mit Selbstvertrauen eine gute Saison gespielt hat, also in einem sehr guten Spielrhythmus ist, nicht verletzt ist, das ist einfach nicht möglich, diesen Spieler zu Dynamo Dresden zu holen. Falls du jetzt Maxi Arnold auf deiner Liste hast, der ist schon 30. Also ich wollte wirklich zwischen...
Und der hat ja auch nochmal andere Hintergründe. Ja,
das ist nochmal was anderes. Also wie gesagt, diesen Transfer... Das Ausnahmen besteht ja in jeder Regel, aber dieser Transfer ist einfach nicht möglich. Vereine, die jetzt aus der dritten Liga aufgestiegen sind, die sicher im Ranking der TV-Gelder in der zweiten Bundesliga ganz unten sind, die kriegen aus diesem großen Topf ca. 8 Millionen. Dynamo 2, glaube ich.
Weit weniger.
Weit weniger als 2. Bei vielleicht gleicher Geschäftsstelle, gleicher Struktur im Nachwuchs, vielleicht nicht mal, weil Dynamo da natürlich richtig gut aufgestellt ist. Das heißt, die haben mehr als 6 Millionen mehr Geld zur Verfügung als Dynamo Dresden für den Kader. Das heißt, ein Spieler, der in der zweiten Bundesliga spielt, in der Regel 3 Jahre unterschreibt, wenn er sich für Dynamo Dresden entscheidet, in der dritten Liga, muss er ja auch im Hinterkopf haben, dass es sein kann, dass es nicht gleich nach oben geht, dass man auch 3 Jahre dritte Liga spielt. Da reden wir über einen Unterschied von 500.000. Und was nach den 3 Jahren ist, das wissen wir dann auch nicht. Deswegen wird es diesen Transfer nicht geben. Das heißt, Dynamo Dresden muss die besten Drittligaspieler verpflichten. Sie müssen aus der eigenen Jugend Talente integrieren. Und das finde ich, dass das in diesem Jahr sehr gut gelungen ist. Vor allem bei den Transfers an der Spitze. Bei Schapina, bei Daferna, bei Schreiber im Tor, ist ein Junge aus der Region, bei Kazar. Das ist für mich, dieser Transfer ist für mich auch vom Berater eine tolle Leistung. Ich habe mit dem Jungen nie gesprochen. Ich kenne den Berater nicht. Der Spieler hat in Halle gespielt, im Abstiegskampf der dritten Liga. Der macht jetzt den nächsten Schritt zum Topverein in der Liga. Der hat sich sehr früh entschieden, im April. Das heißt, er hat sehr viel Zeit, sich auf diesen Schritt vorzubereiten, sich vielleicht eine Wohnung zu suchen, sich in der Stadt zu orientieren, in der Mannschaft zu orientieren, um einfach vom ersten Trainingstag voll da zu sein. Und das ist ein Paradebeispiel, ein Top-Transfer in meinen Augen, ohne, wie gesagt, jemals mit jemandem gesprochen zu haben darüber. Wenn du fragst, Zimmerschied zum Ende der Transferperiode dann noch sinnvoll zu ersetzen, dann reden wir über Spieler, die höherklassig durchgefallen sind. Die haben wenig Selbstvertrauen, die haben wenig Spielrhythmus. Die brauchen eher einen Verein, der sie wieder auffängt und sie wieder in Form bringt, als dass sie kurzfristig einer starken Dynamo-Mannschaft helfen können. Das denke ich, wie gesagt, immer sicher auch mit Ausnahmen. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man da nicht nochmal nachgelegt hat.
Gut, es wird nicht der gestandene Zweitligaspieler. Aber wen holen wir da jetzt im Winter? Also Jetzt mal Butter bei die Fische.
Also wir beschäftigen uns natürlich immer wieder, den Kader zu verstärken oder die Spieler dann auch im Blick zu haben. Ich glaube dann, wenn ein neues Trainerteam da ist, braucht es auch vielleicht nicht nur eine Transferperiode, um uns so aufzustellen, wie wir vielleicht aufgestellt sein müssen. Ja. Aber Frank hat schon recht, ne? wenn ein Spieler in der zweiten Liga funktioniert und seine Spiele macht und gesund ist, dann wird es schwer, den sicherlich in die dritte Liga zu holen. Aber auch da gebe ich ihm recht, wir müssen natürlich über die besten Spieler der dritten Liga dann auch versuchen oder ein Anlaufpunkt auch zu sein für Top-Talente auch. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich für uns.
Aber man bereitet doch jetzt sicherlich schon diese Wintertransferphase, die, vielleicht kann Frank dazu gleich was sagen, keine einfache ist, schon so ein bisschen vor mit Paul Wagner, den wir jetzt gerade schon erwähnt haben, und mit Thomas Stamm.
Genau, Paul Wagner und Thomas Stamm sind so ein bisschen im Lead natürlich auch, ja, die sich natürlich ständig über den Kader auch austauschen und auch eine Analyse machen nach einer gewissen Zeit, wo können wir uns eventuell verbessern.
Hat er die Zimmerschied-Position immer noch Prio A?
Die Zimmerschied-Position gibt es aktuell in unserem Spielsystem
oder,
gar nicht.
Weil
wir hatten ja vorher die Situation in 4-3-3 und da war die offensive Außenbahn natürlich mit Tom Zimmerschied besetzt. Jetzt haben wir einen 5-3-2 und wo Philipp Heise und aktuell Jakob Lemmer die Schienenspieler sind, die von vorne bis hinten marschieren. Also nicht diesen typischen offensiven Außenbahnspieler, der sich nur auf seine offensive Rolle konzentriert. Den gibt es aktuell in dem System nicht. Wenn Tom Zimmerschied in der Vorbereitung gesund gewesen wäre, wäre das vielleicht eine Option gewesen im System. So war es keine Option für Thomas und hat sich dann schlussendlich dann für das System dann auch entschieden. Ich glaube, dass uns sicherlich nochmal ein Spieler gut tun würde, der dem Spiel nochmal einen anderen Charakter geben würde. Ja, da rede ich von Geschwindigkeit, das ist auch mal so ein Punkt. Damit müssen wir uns einfach auch zukünftig dann auch weiterhin beschäftigen. Ja.
Frank, kannst du uns was sagen zu diesem ominösen Wintertransferfenster, wo man immer hofft, dass dann nochmal der Spieler kommt, den man so noch nicht im Kader hat? Jetzt hast du uns beschrieben, aus der zweiten Liga kann nur wer kommen, der dort eigentlich eine Krise hat. Und ob der dann Dynamo helfen kann, wenn es vielleicht bei Dynamo noch hakt, ist ja auch immer die Frage, was ist das für ein Wintertransferfenster? Es ist immer durchaus riskant, teuer und letztendlich schwingt ja irgendwo auch mit, wenn Dynamo aufsteigen will, habe ich immer mal gehört, dann guckt man im Winter auch schon perspektivisch, wer käme denn auch für die zweite Liga in Frage? Das ist ja irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau. Und dann kommst du als Berater und sagst, ich habe aber noch jemanden, den würde ich jetzt in der Rückrunde schon gerne als auf Leihbasis zumindest noch mal ein halbes Jahr irgendwo verschaffen, damit er wieder in Schwung kommt. Also beschreib mal aus deiner Sicht, sind die ersten Gespräche jetzt schon geführt? Wir sind jetzt Mitte Oktober, das Transferfenster öffnet, glaube ich, mit Jahreswechsel, oder?
Wintertransfers, wie du schon gesagt hast, sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Weil die guten Spieler, die im Rhythmus sind, die gut in Form sind, die nicht verletzt sind, die sind einfach in ihren Vereinen, die haben laufende Verträge und sind einfach im Spiel. Und wenn sie Dynamo helfen sollen, sofort von heute auf morgen, dann ist der Anspruch hier schon so, dass sie fit sein müssen, dass sie einen Spielrhythmus haben müssen. Das haben wir in Arslan gesehen. Der hat das Jahr davor hier alles kaputt geschossen und dann hat er in Magdeburg keinen Rhythmus. Und dann hätte er erstmal die Mannschaft gebraucht, die ihm hilft. Aber die Erwartung aus dem Umfeld ist dann so, dass da der Spieler kommt, der sofort der Mannschaft hilft. Das ist ein sehr hohes Risiko. Das kann aufgehen, aber ich kenne viele Trainer, die keine Fans sind von Wintertransfers.
Aber die Gespräche laufen jetzt schon? Hast du schon, oder wir sind jetzt im Oktober, ich meine, Fußballgeschäft ist ein schnelllebiges. Wie berätst du jetzt deine Spieler, die jetzt unzufrieden sind und sagen, oh hier, Berater, komm, such mir jetzt was, ich halte es nicht mehr
aus. Frank hat nur zufriedene Spieler.
Ach so, ja.
Erkennt meine Agentur besser als ich.
Frank, dann lass uns noch mal ganz kurz die Reise in die Vergangenheit tätigen. Letzte Woche ist Eduard Geier 80 Jahre geworden. Du hast lange mit ihm zusammengearbeitet, erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet. Was geht dir durch den Kopf? Welche erste Anekdote fällt dir sofort zu Eduard Geier ein?
Würde ich gerne mal so einleiten, weil der Uwe das ja vorhin auch schon angesprochen hat, auch mit Magdeburg. Ich habe mein allererstes Oberligaspiel, meine fußballerische Heimat ist ja in Sachsen-Anhalt, mit dem 1. FC Magdeburg hier in Dresden gegen Dynamo Dresden gespielt, mit 18 Jahren. Wir hatten sehr gute Einzelspieler in Magdeburg mit Max Steinbach, Jürgen Pomrenke, Joachim Streich, Sigmund Mewes, Dirk Stahmann und dann ich mit 18 Jahren halt hier in Dresden das erste Mal gespielt. Und das Spiel ging 5-0 aus für Dynamo. Und es hätte auch 10-0 ausgehen können. Und ich stand dann da mit meinen 18 Jahren an der Mittellinie mit offenem Mund und habe gestaunt, was der Dixi Donner da alles so fabriziert auf dem Platz. Was der da alles so für Tricks auf Lager hat. Und jetzt sollte ich 4 Jahre später sein Nachfolger werden. Und Eduard Geier hat ja zur gleichen Zeit dann auch als Trainer angefangen. Und der Trainer war sehr schlau. Diese Spielphilosophie, die Dynamo damals verkörpert hat in den 70er Jahren, die war hier in Stein gemeißelt. Die durfte er niemals verändern. Aber er wusste, nach der Schmach von Uerdingen, das Jahr davor, glaube ich, war Wien, in der Meisterschaft lief es auch nicht rund. Er wusste, er muss die Abwehr stabilisieren. Das wusste er. Und jetzt kam ich ja dann frisch gestählt aus Riesa vom kleinen Verein, vom Abschießkampf und habe hier Dixi Donner dann ersetzen sollen. Und Ede war der Einzige, der mich zusammen mit dem Präsidium, also das muss ich auch wirklich sagen, dann der Vorsitzende Alfons Saupe und Bernd Kiesling als Manager, die haben auch eine Sprache gesprochen. Im Umfeld haben mir natürlich alle gesagt, du pass auf, also niemand erwartet von dir, dass du so spielst wie Dixi. Aber gedacht haben natürlich alle so, ein bisschen musste schon. Und ich habe dann natürlich Probleme gehabt am Anfang. Ne? Von dem kleinen Verein in Riesa standen wir Schulter an Schulter in der Abwehr, im Abschießkampf. Wir haben im Grunde genommen einen Bus vorm eigenen Tor geparkt. Wir hatten enge Räume mit vielen Spielern verteidigt. Und ich habe dann nach kürzester Zeit, ein Vierteljahr vielleicht, wo es wirklich schwierig war am Anfang, dann Dixi mal daraufhin angesprochen, wie er denn die Situation so sieht und wie er auch mein Spiel sieht. Und was er da zu mir gesagt hat, das hat bei mir gesessen. Dixi hat gesagt, der Anspruch hier in Dresden, Frank, ist so, dass du als Innenverteidiger ganz große Rückräume mit ganz wenig Spielern verteidigen musst. Und du darfst den Ball beim Verteidigen nicht, so wie du es machst, ins Ausgrätschen oder auf die Tribüne dreschen. Die eigentliche Abwehraktion, die muss schon wieder den nächsten Angriff einleiten. Und ich musste das lernen. Und Eduard Geier hat mir die Zeit gegeben, weil er gesehen hat, ich trainiere hart, ich versuche, das umzusetzen, was er verlangt hat. Er war unfassbar konsequent, geradlinig, teilweise auch cholerisch, aber gerecht zu jedem Spieler. Und was das Abwehrverhalten anbetrifft, deswegen weiß ich, was das bedeutet, diese Spielphilosophie zu spielen. Ja, der Anspruch an einen Innenverteidiger in einer Mannschaft, die eine ausgeprägte Spielphilosophie hat mit Offensivfußball, wir wollten Meister werden. Ich weiß, was das für ein Anspruch ist für die Innenverteidigung. Ich selber habe da 2 Jahre für gebraucht, in dieser Zeit, um das dann auch umzusetzen. Und er hat mir die Zeit dafür gegeben. Und in dieser Zeit sind natürlich ganz viele Dinge passiert, viel Reibung auch, wenn du nach Anekdoten fragst. Wir haben ein Heimspiel, gegen starkes Stahl Brandenburg damals, die auch im Europacup gespielt haben, haben wir 3-2 gewonnen. Eduard Geier hat dann allen Abwehrspielern die Siegprämie gestrichen wegen den 2 Gegentoren. Das war ein Lernprozess für mich natürlich.
Das hat er von Walter Fritsch wahrscheinlich so ein bisschen kopiert, oder Uwe? Du hast dich jetzt ja noch mal länger mit ihm auseinandergesetzt, eben durch diese Doku Ich, Ede. Ich habe den Eindruck, Eduard Geier wird hier in Dresden anders wahrgenommen als nur 135 Kilometer entfernt bei Energie Cottbus.
Ja, ja, na klar. Er hat dort ein Denkmal, das steht da völlig zurecht. Es gibt, glaube ich, keine zweite Person im Osten, die für so eine Region im Osten so viel gemacht hat wie Ede Geier. Natürlich mit Krein, mit Stabach, das machst du nicht allein, aber die Lausitz auf die Deutschlandkarte, das war davor ein weißer Fleck. Also für viele im Westen war das nicht böse sein, aber das war so. Das gehörte eher zu Polen als zu Deutschland. Das hatte auch was mit den zweisprachigen
Ortseingangsschildern.
Mein Gott. Jedenfalls, Energie Cottbus, wir hätten 1994, 95 mal wetten können, da wäre nicht einer auf die Idee gekommen, dass Energie Cottbus mal in der ersten Bundesliga spielt. So, das haben die drei, aber federführend natürlich Ede Geier zu verantworten und deswegen steht das Denkmal völlig zurecht. Ede aus dem 3D-Drucker. Lebensgroß. In Dresden moniert er auch völlig zu Recht, dass die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit Frank Lieberer, mit Cheftrainer Ede Geier, keine Würdigung erfahren hat beim Jubiläum 60 Jahre Dynamo Dresden. Mhm. Dazu die erste Meisterschaft nach 10 endlosen Jahren Pause. Das moniert er zu Recht. Dazu kommt aber auch noch die ganze Stasi-Geschichte, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Wer da Interesse hat, soll den Film gucken. Ich glaube, da ist alles Wesentliche drin. Und das hat natürlich wesentliche Gründe, die dazu geführt haben, dass er als Ehrenspielführer nicht mehr dort hängt. Und so kann das eben passieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen typisch ostdeutsch, dass da viel größere Brüche und Fallhöhen in den Biografien sind. Und bei Ede Geier in der Biografie sind natürlich ja viele Ausschläge im Positiven, aber eben auch der eine Ausschlag, der ziemlich weit nach unten geht. Ja, was wollte ich da noch zu der Saison sagen? Ich muss sagen, vielleicht war diese Mannschaft sogar etwas ausgewogener besetzt als die 70er-Mannschaft, weil ihr hattet, glaube ich, all das, was du für einen Fußball brauchst. Und es war vielleicht ein bisschen mehr Robustheit, was euch dazu gebracht hat, in Aberdeen 0-0 zu spielen, in Rom zu gewinnen und ins Halbfinale vom Europapokal zu bekommen. Das schaffst du, im Grunde habt ihr es ja zum überhaupt ersten Mal geschafft. Und natürlich hat damit Ede Geier sein, er gibt es nicht zu, aber natürlich war es auch so eine Art Vorbild, Fritsch überflügelt. Weil
der ist immer dran gescheitert.
Er ist an dieser Geschichte gescheitert. Aus welchen Gründen auch immer, das ist extra Thema.
Frank, du hast ihn vorhin gerade ein bisschen beschrieben, wie du Eduard Geier erlebt hast. Um den Bogen ins Hier und Jetzt zu schließen, nach so 5 Spielen mit nur einem Sieg, sagt man, die Profis brauchen mal einen richtigen Tritt in den Arsch. Die brauchen jetzt Typ Geier. Der muss mal erinnern, die wieder richtig, diese ganze Philosophietrainer, dieser Thomas Stamm, der erklärt und Markus Anfang hat auch immer erklärt, die brauchen mal wieder einen Anpfiff. Würde so ein Typ Ede Geier jetzt in dem Fußball noch funktionieren?
Das ist spekulativ, das sind ja immer die gleichen, und das verstehe ich auch, immer die gleichen Bewertungen. Wenn du heute ein Gegentor kriegst in der 95. Minute, dann heißt es gleich, die haben keine Kondition. Vorhin haben wir darüber gesprochen, es gibt keine Führungsspieler. Jetzt sagen wir, die brauchen einen Arschtritt. Grundsätzlich mal hat sich der Fußball verändert, auch in den letzten Jahren, gewaltig verändert. Wenn es zu unserer Zeit diese klare Hierarchie, eine Hackordnung auch innerhalb der Mannschaft, der Libero Dixi Dörner war der Chef und Udo Schmuck hat für ihn die Dreckarbeiten mitgemacht. Über heutigen Fußball ist jede Position eigentlich gleich wichtig. Die Mannschaften muss man natürlich anders führen im heutigen Fußball, als es Eduard Geier getan hat. Auch mit dem gesellschaftlichen System natürlich im Rücken. Wenn ich das Beispiel genannt habe, die Siegprämie zu streichen wegen nur für die Abwehrspieler wegen 2 Gegentoren, das ist heute schon aus vertraglichen Gründen gar nicht möglich. Da hat Herr Brendel eine Woche lang mit Rechtsanwälten und Spielerberatern zu tun.
Also sind Sie der Erste, der
anruft? Du dann bist du dann der Erste, der anruft.
Haben wir mal wieder einen schönen Kontakt. Ja.
Die Gesellschaft hat sich verändert, natürlich die Menschen haben sich verändert, der Fußball hat sich verändert und wenn ich heute erfolgreich sein will, dann muss ich eine Fußballmannschaft wahrscheinlich anders führen als zu dieser Zeit. Aber Eduard Geier war ein sehr, sehr intelligenter Trainer, ein sehr fleißiger Trainer auch. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Wir haben Europacup-Spiele gewonnen, 20 Uhr war Anstoß, damals mit einer tollen Stadionshow auch noch in der Halbzeitpause. Wenn du dann so ein Spiel gewinnst gegen AS Rom, dann sind auch wir feiern gegangen und um 11 Uhr am anderen Morgen war Spielauswertung und Eduard Geier hat dann über eine Stunde das Spiel analysiert. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Also, der war also auch ohne Ende fleißig. Und wenn ich heute so manchmal auch junge Spieler, wenn zum Spiel am Wochenende, sondern hast du Freitag schon Abschlusstraining, da ist nicht viel, dann sitzen die Sonnabend auf der Bank, Sonntag ist ein bisschen Spielersatztraining oder Auslaufen, Montag ist frei, also die haben 4 Tage Kurzurlaub. Das hätte es bei Eduard Geier nie gegeben. Auch in der heutigen Zeit würde es sowas niemals geben. Ob das wieder, er hätte sich verändern müssen, den Führungsstil, die Generation ist anders, die Menschen sind anders, man muss, heute sind andere Führungsqualitäten gefragt, aber Eduard Geier ist ein so intelligenter Mensch, der hätte sich da auch umschenken.
Ich glaube, für die erste Mannschaft reicht, wenn er bei der Tour mit der Parkbahn da mit dabei ist. Das langt vielleicht erstmal fürs Rantasten.
Können wir ja mal im Auge behalten, gerne.
Mehr schöne Anekdoten aus der Fußballvergangenheit gibt's mit dir in ein paar Tagen mit einer Magdeburger Fußballagenda. Du talkst dann selbst wieder in 9 Tagen im Schloss Schönfeld.
Paul Seguin ist da. Mhm. Wir haben die Magdeburger Wochen. Wir hatten ja erst im September Jürgen Sparwasser.
Ja.
Aber jetzt ist das natürlich eine Punktlandung am 24.10. in Schönfeld. Und am 24. war das berühmte Spiel Bayern gegen Dynamo und ein Jahr später spielten genau am 25. Oktober die Bayern gegen Magdeburg. Mhm. Also die haben auch da relativ viel zu erzählen und selbst Paul Seguin hat ja eine, da fällt mir ein, dass das zweite Spiel bei dem 5-0 von deinem Debüt 81, das Rückspiel ging 4-0 verloren für Dresden. Das bloß mal zur Vollständigkeit. Das fiel mir gerade ein. Ich dachte, irgendwie war was Besonderes in dem Jahr. Aber ich glaube, da hast du auch schon gespielt. Also ich weiß nicht, nee, ne? Kurti Schössler macht ein Tor.
Kurti, ich habe in meinem zweiten Spiel dann eine rote Karte gekriegt. Und
wegen Meckern oder?
Wegen schiedrischer Beleidigung.
Echt? Als 18-Jähriger?
Ja, leider. Man lernt.
Donnerwetter.
Vielleicht auch nochmal nachfragen, ob die Bayern, sind die da direkt angereist nach Magdeburg? Gab es da auch Probleme mit der Höhe wie in Dresden oder sind sie da
übernachtet? Nee, der Trainer war schon dort geblieben, der war eine Woche zur Spielbeobachtung. Ich weiß nicht, was der alles beobachtet hat, aber Paul Seguin kann ja auch erzählen, er hat ja auch selber einen Sohn und Bundesliga-Profi, der hat ja auch mal in Dresden gespielt.
Auch mal in Dresden.
Und wenn wir ehrlich sind, haben wir damals nicht gedacht, dass der Bengel groß
war. Ach, da gibt's so einige. Wenn ich den Nationalspieler sehe, gestern wieder, also da denke ich mir auch, Mensch, der saß auf der Bank.
Der mit diesem
Der bei mir mit Haaren, also ist so ein Thema.
Ist schon klar.
Thomas, traurige Meldung letzte Woche, Dieter Burdenski. Und da habe ich bei Ihnen auf dem Instagram-Account geschaut. Das hat Sie sehr mitgenommen, der Tod von Dieter Burdenski. Sie kannten ihn sehr gut, den früheren Fußball-Nationaltorhüter. Man muss sagen, Bremer Fußball-Torhüter-Legende. Welche Verbindung hatten Sie zu ihm?
Ja, absolut. War, glaube ich, ein ganz harter Tag. Also für mich auch persönlich, weil wir über Jahre sehr, sehr freundschaftlich verbunden waren. Durch die Zeit, die sein Sohn auch in Frankfurt verbracht hat, haben wir eigentlich ständig miteinander zu tun gehabt. Und traurig. Ich habe einen Tag vorher noch mit ihm telefoniert. Und da sieht man mal, wie schnell alles gehen kann und wie schnell das einfach sich ändern kann. Ne? Und das war leider letzte Woche ein sehr, 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 sehr unglücklicher und trauriger Tag, ja.
Zeigt uns, dass der Fußball eben doch nur die schönste Nebensache der Welt ist. Damit wollen wir es beschließen, mit dem vielleicht ein bisschen melancholischen Blick, aber der nicht frostig wird, das halten wir fest. Dynamo ist Tabellenzweiter und am Sonntag gegen Essen kommt es drauf an.
Das Spiel 2-1.
Geht 2-1 aus. Genau, das haben wir auch geklärt.
Richtig.
Wir sagen vielen Dank für diese spannende, interessante Runde. Sagen Danke an unser Team hinter den Kulissen. Und auch danke an euch, an Sie, dass Sie hier nach Radebeul gekommen sind.
Ja, und bedanken uns bei Thomas Brendel, bei Uwe Karte und Frank Lieberam. Tino, auch Dankeschön an dich. Wir hoffen, dass die richtungsweisenden Wochen, die wir so beschworen haben, in die richtige Richtung gehen bei Dynamo Dresden. Ich glaube, die nächsten Spiele werden es weisen. Wir freuen uns natürlich alle sehr auf diesen 30. Oktober, auf dieses Pokalspiel, alle in Gelb, wenn es dann gegen den SV Darmstadt geht. Und wir hoffen auf erfolgreiche Herbstwochen mit Dynamo Dresden. Verabschieden uns aus Radebeul und freuen uns beim nächsten Mal wieder auf Schwarz-Gelb Live und bleiben Sie uns gewogen.
Bis dahin jede Woche Mittwoch als Podcast und haben ab heute auch einen neuen Stammhörer. Ich gucke nochmal rüber zum Handbrände.
Um mich zu informieren natürlich. Ja.
Schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.